Ich muss einmal.
Ja.
Ah.
Was
Very
ein
sorry.
lustiges Geräusch.
I'm very sorry.
Das war ASMR, ne, hier. Das unser ekliger
Schneiden wir doch
ASMR-Podcast.
bitte einfach raus.
Sebo ganz verschnupft.
Ja, ein bisschen leide ich noch.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Und ich bin Sebo. Hallo Markus.
Hallo Sebastian.
Hallo Tobi.
Hallo Sebastian.
Hallo Tobias.
Hi Markus.
Ach, ist das schön. Mann, das ist eine schöne kleine Tradition, die Sebo da vor Äonen mal ins Leben gerufen hat.
Das ist so. Und jetzt wissen auch alle, wer hier am Start ist heute. Wir drei sind es. Philipp ist nicht dabei. Aber ich glaube, wir kriegen das auch so ganz gut hin.
Ja, zu dritt ist doch super.
Ja.
Wir wurden nämlich zurück in die Zeit geschickt, um über ein älteres Spiel zu berichten, das dann doch nicht so alt ist.
Ja, das stimmt. Ganz entgegen unseres normalen Turnus, ne, Tobi?
Richtig. Wir brechen nämlich heute mal unsere eigene Regel, die wir selber für uns aufgestellt haben, nämlich über Spiele zu sprechen, die mindestens 20 Jahre alt sein sollen.
Ja, aber für uns ist es natürlich Retro, da wir ja aus der Zukunft kommen.
Ja.
So ein Paradox, das muss man irgendwie so erklären. Ja.
Auf jeden Fall, das Spiel, über das wir heute sprechen, ist gar keine 20 Jahre alt. Es ist noch nicht mal ein Jahr alt, aber es fühlt sich zumindest so an. Und darum haben wir auch einen guten Grund, über Terminator 2D oder 2D, No Fate, zu sprechen. Denn das ist nicht nur eine Hommage an einen der wohl ja, bekanntesten und erfolgreichsten Actionfilme der 90er, sondern ist es gleichzeitig eine Hommage an ein ganzes Videogame-Genre, nämlich irgendwo das Arcade-Games-Genre. Und das ist ein Spiel, das wir damals, glaube ich, alle gerne gehabt hätten und das aber über 30 Jahre auf sich hat warten lassen. Ob sich das Warten gelohnt hat, besprechen wir heute. Ich würde vorschlagen, wir schauen vorher aber erst einmal in unsere beliebten Key Facts. Wenigstens darin können wir uns ja treu bleiben.
Alles klar. Und zwar geht es jetzt heute, wie gesagt, um Terminator 2D oder 2D No Fate. Das Ganze wurde vom Bitmap-Büro entwickelt. Der Publisher ist Reef Entertainment. Erschienen ist das 2025 und ich weiß es gar nicht. Wann war das jetzt? November oder so? Dezember?
Am 12. Dezember ist es erschienen.
Genau. Ich weiß, ich habe es mir zum Release, glaube ich, sogar geholt. Als Genre haben wir den Arcade-Genre-Mix stehen, sehr mysteriös. Und das Ganze kann man auf PS4, PS5, Switch, Xbox, Series X und PC spielen, wenn man möchte. Also man kann ordentlich rumterminieren auf allen Systemen.
Ja, der Terminator, also 2D, 2D, haben wir gerade schon gesagt. Also das Spiel behandelt die Handlung des Films, des zweiten Terminator-Teils. Bevor wir einsteigen, der Terminator ist ja ein durchaus bekanntes Franchise, auch bei uns. Auch wenn es hier in dem Spiel um hauptsächlich den zweiten Teil geht, können wir einmal so ein bisschen schauen, was haben wir so für eine Connection zu dem Franchise als solches? Welche Filme kennen wir? Welche mochten wir am liebsten? Wann haben wir den Film oder einen der Filme vielleicht zum ersten Mal gesehen? Markus, du als großer Film-Terminator-Fan und Cineast, wie sieht's denn da bei dir aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, wann ich Terminator, also den ersten Teil, das erste Mal gesehen habe. Und ich weiß auch nicht, ich vermute es, dass ich den vor dem zweiten gesehen habe, aber ich bin mir nicht sicher. Der lief bestimmt irgendwann mal in den 90ern auf Sat.1 spät abends irgendwie am Wochenende und da werde ich den mal gesehen haben, genau wie ich in der Zeit auch die Alien-Filme das erste Mal gesehen habe. Irgendwie, ich würde mal sagen, frühe 90er, aber da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Meine prägendste, sage ich jetzt mal ganz provokant, Erinnerung an Terminator 2, die hat Tobi, und du wirst den noch kennen, mit meinem Bravo-Star-Kalender von 1994 zu tun.
Ja, da waren Autogrammadressen drin.
Genau, Autogrammadressen und alle möglichen Stars, ja, wer die so sind und was die so mögen. Und teilweise stand da halt deren Lieblingsfilme drin. Mhm. Und Kevin allein zu Hause, Macaulay Culkin, der war da natürlich auch drin, der war zu der Zeit ja ein Riesenstar. Und der hatte nämlich als seinen Lieblingsfilm Terminator 2 genannt. Und der Macaulay Culkin, der ist ja ein bisschen jünger als ich. Und bei uns war dieser Film ab 16 freigegeben. In Amerika hatte der ein R-Rating. Und ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, ja, das ist dein Lieblingsfilm, den darfst du doch noch gar nicht gucken. Das war so mein Gedanke mit Terminator 2. Ja. Und später habe ich dann irgendwann herausgefunden, ja, wenn es um Gewalt geht, da sind die Amerikaner gar nicht mal so unlocker. Bei denen muss irgendwo Nippel zu sehen sein. Dann schreien die Zeta Mordio. Aber hey, wenn Leute erschossen werden oder erdolcht oder was auch immer, scheiß drauf. Kann auch der kleine Kevin gucken, während er auf Mama wartet, die mit John Candy im Mietbus irgendwie nach Hause fährt. Also das ist meine große Erinnerung an Terminator 2, den ich dann natürlich auch unzählige Male gesehen habe. Ich habe auch den ersten zigmal gesehen. Ich habe auch alle anderen gesehen. 2003 gab es Terminator 3, Rebellion der Maschinen. Den habe ich im Kino damals gesehen. Terminator, die Erlösung hieß der im Deutschen von 2009. Das ist der einzige ohne, also im Prinzip ohne Arnie. Da spielt Christian Bale den John Connor, der spielt komplett in der Zukunft.
Aber Moment, war das nicht in Teil 3, wo Christian Bale die Hauptrolle spielt?
Nein, in Teil 3 spielt Nick Stahl den John Connor.
Ah ja, okay.
Und Claire Danes spielt seine Freundin und die Christina Locken spielt die Terminatrix, die TX.
Ach, sorry, ja klar, Teil 3 ist der mit, ja gut, ich habe gerade schon gedacht, Teil 3 wäre der nur in der Zukunft spielt, wo alles grau und braun ist und so. Ja,
das ist der quasi vierte Teil, Terminator, die Erlösung, Salvation heißt der eigentlich. Ja. 2015 kam dann Genesis, der war so lala, da haben sie versucht, so irgendwie ein Best-of zu machen mit Emilia Clarke als Sarah Connor, die komplett fehlgecastet ist, weil die einfach zu putzig und viel zu niedlich ist. So eine Linda Hamilton, die hat in Teil 2 sowas Krasses an sich und das hat sie halt null. Und der grausame Jay Courtney spielt Kyle Reese. Das ist noch schlimmer als Emilia Clarke. Und 2019 gab es noch Dark Fate. Den habe ich in Amerika tatsächlich im Kino gesehen, im Chinese Theater, im altehrwürdigen Chinese Theater. Der kommt auch nicht besonders gut weg, aber durch diese Erinnerungen an Los Angeles und das Chinese Theater hat der bei mir so einen Stein im Brett. Und ich habe auch das Plakat hier bei mir in der Man Cave hängen, dass wir tatsächlich aus dem Kino, die gab's da, die konnte man sich einfach mitnehmen und wir haben die ohne Knicke hier nach Hause gekriegt, aus Amerika. Große Leistung.
Das kann man so sagen.
Sebo, wie ist denn das bei dir?
Ja, ich muss da mal kurz in mich gehen. Also, ich fange kurz mit dem ersten Terminator an. Der war bei uns voll angesagt, als ich 5., 6. Klasse war in der US. Da hatte ich einen Bekannten und der hat Terminator voll abgefeiert. Und damals gab es so ein Science-Fiction-Bestellkatalog, der hieß Andere Welten. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin. Ich glaube, der war vielleicht mal in einer Powerplay beworben oder sowas. Und ich hatte mir diesen Versandkatalog extra bestellt, weil man da coolen Merchandise-Shit bestellen konnte. Da konnte man die Knarre aus Blade Runner bestellen und einen Alien-Kopf und ein Alien-Eye und unter anderem halt auch den Terminator-Kopf und die Darth Vader-Maske und sowas. Also das muss so, wann war das denn? 92 gewesen sein, 91, 92, so um den Dreh, als ich so 11, 12 war. Genau, und da hatte ich einen Kumpel Daniel und Daniel hatte sich, das weiß ich noch, den Darth Vader-Kopf nach Hause bestellt und hat den auch in die Schule ab und zu mitgebracht und aufgesetzt und war ganz stolz darauf. Und der hat auch lange überlegt, ob er sich nicht so einen Terminator-Schädel holen sollte. Und ich war da auch heiß drauf. Und ich weiß auch, dass ich in dem Zeitraum rum so mit 11, 12, 13 irgendwie den ersten Terminator im Fernsehen gesehen haben muss. Ich habe den auf jeden Fall vom zweiten gesehen und ich fand den auch damals schon echt gut. Wir haben ja nur die Kindervariante gesehen, bei uns hat ja immer gefehlt, wir hatten ja nicht die hol dir das Auge raus Szene vom Spiegel und die macht deinen Arm auf, also alle so die OPs, die der Terminator an sich selbst vornimmt, die gab es bei uns im Fernsehen nicht.
Ja.
Ich war ja auch berühmt in der Klasse dafür, dass ich die eine einzige Indiana Jones Fassung hatte, wo am Ende die Köpfe explodieren und schmelzen. Die lief nämlich einmal tatsächlich im Kabelfernsehen und ich habe sie aufgenommen gehabt und danach gab es nur noch die Fassung, wo man nicht sieht, was den drei Schergen am Ende passiert. Genau, das war mein Kontakt mit Terminator 1. Ich habe den auch auf jeden Fall vor Alien gesehen. Und ich fand den sehr gut und ich mag den immer noch unheimlich gerne. Und dann habe ich irgendwann Terminator 2 gesehen und da war ich total enttäuscht von, wie bei damals allen zweiten Teilen. Ich fand ja auch Alien 2 oder Aliens total scheiße, weil das war ja plötzlich ein Actionfilm und kein Horrorfilm mehr. Und Alien war für mich Horror und Bedrohung und dieses eine unzerstörbare Alien und nicht 17 Millionen, die halt eher so sind wie Ameisen und zwar stressen, aber die kann man schon wegballern, fand ich damals total blöd. Naja, ähnlich ging es mir mit Terminator 2, den fand ich bis vorgestern richtig blöd. Also durch die Bank blöd. Also ich habe den bestimmt 8-mal gesehen und ich fand den immer doof. Und ich habe mich immer über den Film geärgert, obwohl mein Letterboxd-Profilbild des Stolz die Terminator-Büste neben meinem Kopf zeigt. Und ich davon auch diverse Fassungen, weil das war einfach so ein Film, den musste man ja trotzdem besitzen, auch wenn man den jetzt nicht unbedingt mag. Aber Terminator war halt immer so ein Vorzeigeding für Anlagetesten, Bildtesten und sowas damals. Aber mit dem bin ich nicht warm geworden. Ich habe mich immer über den geärgert. Die Connor nervt. So, ich fand, das war mir zu cool, wie sie drauf war. Das hat mich damals gestört. Und ich habe das Kind gehasst. Das blöde Blark verbietet dem Terminator einfach zu töten und nimmt den ganzen Spaß aus dem Film. Ja, dann kann er halt Leute in die Beine schießen, aber dann ist das doch kein Terminator mehr. Dann ist das vielleicht ein Pacifier oder sowas, aber doch kein Terminierer. Naja, das hat mich jedenfalls extrem gestört und ich habe den sogar mal im Kino gesehen, hier in Hannover lief der mal bei einer Sonderverführung von der Sneak und auch da fand ich ihn doof. Aber ich kann das revidieren, ich habe ihn jetzt vorgestern geguckt, ich finde ihn nicht mehr so arg doof, ich finde ihn jetzt echt ganz unterhaltsam. Immer noch kein Meisterwerk für mich, aber schon besser, als ich ihn im Kopf hatte. Und bei den anderen Terminators, habt ihr eben schon gemerkt, so richtig auf die Kette kriege ich das nicht mehr. Also den Terminator 3 habe ich auf jeden Fall damals im Kino gesehen und dann vielleicht auch nochmal ein, zweimal zu Hause. Den fand ich ganz gut, ich erinnere mich an nichts mehr, außer dass die Frau eine rote Klamotten an hatte. Es gab einen weiblichen Terminator und irgend so ein Riesenkran-Ding fährt durch ein Haus durch und bratzt das so weg. Und das war damals voll das Ding, weil die Szene, glaube ich, irgendwie auch in echt gedreht wurde.
Ja, da hat Arnie noch Geld reingesteckt. Er hat irgendwie auf Teile seiner Gage verzichtet, hat nochmal Geld reingesteckt, weil er die Action-Szene richtig groß haben wollte.
Die hat ja auch gewumst. Also ich habe das,
ja, ja,
das Gefühl, ich fand den auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, damals.
Ich fand den auch ganz gut.
Dann habe ich Salvation, weiß ich nicht, glaube ich, auch im Kino geguckt. Und ich mochte den, auch wenn das per se eigentlich kein guter Film ist, aber ich bin ja so ein Science-Fiction-Fan und ich fand halt voll geil, dass der in der Zukunft spielt und man so diese coole Technik die ganze Zeit sieht und die Terminatoren, die verschiedenen, das mochte ich ganz gerne, aber ansonsten habe ich nicht mehr viel Erinnerung an den und ich glaube, Genesis habe ich tatsächlich nie geguckt oder maximal mal angefangen, der fehlt mir auf jeden Fall in meiner Liste. Und den Dark Fate fand ich super. Also den fand ich total patent. War auch Arnie auch wieder dabei, auch wieder in seiner Paraderolle, oder?
Mhm.
Und ich weiß, dass ich eine extrem gute Zeit mit dem hatte. Also ich weiß auch gar nicht, ob der schlecht weggekommen ist oder nicht.
Ja, ja, ist er.
Ja? Naja, na gut. Also ich hatte auf jeden Fall Freude an dem, glaube ich. Kann ja gleich nochmal gucken. Zu den Serien kann ich gar nicht so viel sagen. Die Sarah Connor Chronicles habe ich nicht gesehen, obwohl mein Freund Jan mir das immer ans Herz gelegt hat. Aber ich mag ja Sarah Connor nicht. Und warum sollte ich was gucken, was die Sarah Connor Chronicles sind? Noch mehr Sarah Connor, bitte nein. Die Salvation-Geschichte auch nicht, aber Terminator Zero habe ich geguckt. Oder jedenfalls fast komplett, jedenfalls die ersten 5, 6 Folgen. Das wird seinem Ruf gerecht, das ist richtig, richtig super. Und hardcore-philosophisch nicht. Aber der Kern der Serie ist, geht einfach im Endeffekt darum, dass Skynet am Ausbrechen ist und es gäbe eine KI, die könnte Skynet aufhalten, die so eine privat hergestellte, aber die weiß nicht warum. Die setzt sich mit ihrem Hersteller zusammen und diskutiert mit dem, warum sollte ich die Menschen retten? Wie profitiert der Planet denn von der Menschheit? Haben die jemals was Gutes getan? Gibt es einen Bonus durch die Menschheit? Weil eigentlich alles, was sie tun, ist alles kaputt machen, zerstören und korrumpieren. Ganz spannend. Hochgelobt, sollte 5 Staffeln bekommen, kriegt jetzt leider gar keine mehr.
Ja, ja, das habe ich auch neulich gehört.
Genau, Netflix hat zwar gesagt, hier, du kannst noch 3 Folgen machen, wenn du willst. Und der Schöpfer meinte, nee, dann lass mal gut sein, dann reicht es auch mit der einen. Das, was ich erzählen will, kriege ich in 3 Folgen nicht unter. Genau, ja, und ansonsten, klar, Terminator, total ikonisch. Ich habe das Ding als Kind geliebt. So ein geiler, fieser Todesroboter mit roten Augen und Laserwaffe ergibt mir. Ne? Also das war ja voll meins.
Mhm.
Ja, und mein Favorit bleibt immer noch der erste. Ich habe jetzt ja gestern nicht mehr, ich bin jetzt ein alter Mann, ich gehe früh ins Bett, aber ich habe immer die erste Hälfte gestern Abend noch geguckt, nachdem ich das Spiel ein zweites Mal durchgespielt habe und Terminator 2 beendet habe.
Respekt.
Ja, ich mag den immer noch sehr gerne, weil der so schön düster und so Hardcore-80s ist. So.
Ganz kurz nochmal zu den Serien. Ja, Terminator Sarah Connor Chronicles, die habe ich gesehen. Die ist durchaus patent. Lena Headey spielt da Sarah Connor und die macht das sehr gut. Die ist eine gute Ablöse für Linda Hamilton. Was an der Serie ein bisschen weird ist, da ist ein pubertierender John Connor und der kriegt eine weibliche Terminator-Beschützerin zur Seite gestellt, die von Summer Glau gespielt wird. Die könnte man aus Firefly kennen und die ist schon ein bisschen heiß. Und ja, wenn er sie dann so ein bisschen anschmachtet, es wird manchmal ein bisschen weird.
Ja.
Aber na gut, diese Salvation-Serie habe ich nie gesehen und von Terminator Zero, da habe ich nur die erste Folge gesehen. Das war ganz nett, aber hat mich irgendwie auch nicht zum Weitergucken animiert.
Ha, was ja ein Anime ist.
Ha. No pun intended. Tobi, wie ist denn deine Geschichte mit den Terminators?
Oh, weitaus nicht so lang wie eure. Ich habe nämlich ausschließlich den ersten, den zweiten und den dritten gesehen.
Ja, immerhin.
An den ersten, da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht so daran erinnern, wann ich den zum ersten Mal geschaut habe. Den habe ich auch mit Sicherheit nicht als erstes gesehen. Mein erster Terminator war Teil 2, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das muss in den sehr frühen 90ern gewesen sein, kurz nachdem der auf Video erschienen ist. Da hat mir mein älterer Cousin, der ja so 5, 6 Jahre älter ist als ich, den mal vorgespielt. Also ich war vielleicht so 12, 13 und er hatte den irgendwie neu aus der Videothek und dann haben wir uns den bei ihm angeschaut. Also ich war definitiv noch zu jung.
Ich finde, mit 12, 13 geht das aber noch.
Ja, aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Aber ne, ich war ja klein und jung und dumm und mein Cousin war ein bisschen älter und natürlich nicht in der Position, mir solche Filme zeigen zu dürfen. Also
aber Tobi, da, nur ganz, ganz kurz. Das ist ja so ein geiles Klischee, das du da erfüllst. So der ältere Bruder oder in deinem Fall der ältere Cousin, der einem Filme zeigt, die man eigentlich noch nicht so richtig gucken sollte. Das ist so ein Klischee und ich find's voll geil, dass du das erfüllst.
Ja, voll. Das ist ein paar Mal passiert. Auch der Weiße Hai hat er mir zum ersten Mal auch so in dem Alter sicherlich gezeigt. Und ja, den hatte er mir auch ein bisschen angepriesen im Vorfeld. Er hat da von den geilen Animationen erzählt. Also er ist so ein computerbegeisterter Computerfreak, könnte man sagen, damals auch schon gewesen und hat dann immer geschwärmt von diesen Silicon Graphics Rechnern, die da diese geilen Effekte von ILM umgesetzt haben und war ja auch wirklich bahnbrechend, sah ja auch geil aus. Und ich fand den auch super. Mich hat daran gar nichts genervt. Vielleicht, weil ich da in der richtigen Reihenfolge vorgegangen bin und nicht den ersten zuerst geschaut habe. Aber ich mochte den einfach auch so. Mich hat auch witzigerweise der John Connor nicht genervt, obwohl mich Kinderrollen oft nerven. Ich fand den aber nicht schlimm tatsächlich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und den ersten habe ich dann wenige Jahre später mal gesehen. Den fand ich auch super. Natürlich ja deutlich düsterer und brutaler. Da war ich eher so ein bisschen überrascht, dass Arnie nun plötzlich der Böse sein soll. Aber ja, auch geiler Film auf jeden Fall. Und dann habe ich den dritten Teil noch gesehen im Kino damals. Das war ja 2003 und da hatte das ja gerade so den richtigen Abstand von circa 10 Jahren zum zweiten, wo man noch so richtig gehypt darauf war. Oh geil, wow, ein neuer Terminator, 10 Jahre ist eine lange Zeit und das hatte man ja alles sehr, sehr gut in Erinnerung und so. Und dann hatte man ja auch schon so ein paar Bilder gesehen in Trailern, dass er da so einen Sarg auf der Schulter trägt und dass eine Frau dabei ist und so. Das hat mich natürlich auch sehr angefixt. Wie ich den letztendlich fand, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, in dem Moment ganz cool im Kino, aber ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Das war auch das einzige Mal, dass ich den überhaupt gesehen habe. Und der Rest der Reihe, der ist dann komplett an mir vorbeigegangen.
Man merkt, Tobi ist nicht ganz so der Film-Nerd, wie Sebe und ich es sind.
Richtig, das ist wohl so, ja.
Ja. Ich habe auch gerade extra nochmal geguckt. Also ich habe den Genesis auch nicht gelockt. Das heißt, der existiert für mich nicht. Und dem Dark Fate habe ich 4 Sterne gegeben, was echt eine ordentliche Wertung ist von meiner Seite aus.
Das ist eine gute Wertung, auf jeden Fall.
Ja. Nochmal ganz kurz, was mir noch gerade einfällt, wo Tobi über das nicht nervige Kind gesprochen hat. Laut Film soll John Connor 10 Jahre alt sein.
Ja, das ist krass.
Der fährt Motorrad. Mhm. Da habe ich mir aber auch gedacht, was ist denn da los? Aber na gut, der fährt Motorrad, der kann hacken. Meine Tochter ist 11, meine mittlere. Ich kann mir die nicht auf dem Motorrad oder vorstellen, wie sie Bankautomaten kennt.
Ja, das ist auch
okay,
wirklich völliger Quatsch.
Ich bin jetzt
Quatsch.
Auch kein paramilitärisch aktiver Vater, der sein Kind in Survival-Kurse schleppt, aber ich fand das trotzdem so ein bisschen, hätte man ihn nicht 12 machen können wenigstens oder so. Naja.
Er sieht auch einfach nicht aus wie 10. Also mein Sohn ist 11 und der ist wirklich universenweit entfernt von John Connor. Aber nein, der ist nicht 10, auf gar keinen Fall.
Nein, der ist auch nicht 10.
Das ist Quatsch.
Aber das nervige Kind, Tobi, da musste ich auch direkt dran denken, als Sebo das schon gesagt hat, weil ich von dir weiß, dass du Kinder in Filmen sehr oft nervig findest. Mhm. Und mir ging es da damals auch so und es geht mir auch noch heute so. Ich finde John Connor auch gar nicht nervig. Ich finde, der ist super. Ich finde, das ist eine wirklich gute Kinderrolle in einem Erwachsenenfilm, gerade weil es auch ein Erwachsenenfilm ist. Mhm. Vielleicht macht's das noch mal besser, weil Kinder ja oft in Kinderfilmen mitspielen und dann auch oft nervig sind. Ich denke da an Jake Lloyd in Episode 1, mhm, den ja auch viele nicht mögen.
Ich zum Beispiel.
Genau, du bist so einer, da musste ich auch gerade sofort dran denken. Aber Terminator 2 ist ja nun mal ein Film für Erwachsene. Vielleicht ist es da einfach ein bisschen besser geschrieben oder ich weiß es nicht.
Das kann schon sein, ja. Oft ist ja auch die Synchronisation ein bisschen daran schuld, dass Kinder nervig sind in Kinderrollen, in Filmen.
Wenn man sie auf Deutsch guckt, ja.
Genau, vielleicht trägt das hier auch seinen Teil dazu bei. Aber ich finde, John Connor hat hier so die nötige Portion Coolness, mhm, die ich ihm auch abnehme. Das hat man ja sehr häufig, dass dann Kinder so altklug auf cool gemacht werden und dann haben die Klamotten an, die aussehen, als wären sie verkleidet irgendwie. Also ich nehme dem Connor das schon alles ab. So, ich finde ihn schon sehr authentisch. Ich finde, er macht die Sache sehr gut.
Ja, finde ich auch.
Bei altklug muss ich gerade dran denken, wie er dem T-800 beibringt, cool zu sein und ihm dieses schreckliche Hasta la Vista Baby eintrichtert. Also das ist für mich Hardcore-Cringe und eine der Gründe, warum ich John so schrecklich finde. Aber das kann ja jeder anders sehen.
Das stimmt.
Naja, aber dieser Spruch, das ist Filmhistorie, das ist in die Popkultur eingegangen. Also genauso wie im Englischen, das haben wir im Deutschen ja nicht, sein I'll be back ist das Hasta la Vista Baby ist einfach, ja wie gesagt, das ist wie Alfs Null Problemo, sagt er ja auch, darum fällt mir das gerade ein, ist das einfach Popkultur. Wenn du jemandem, der grob in unserem Alter oder ein bisschen jünger von mir als auch noch ist, sagst, Hasta la Vista, Baby, der wird sofort an Terminator denken.
Naja, gut, aber es gibt ja so Popkultur, die mag man und Popkultur, die mag man so gar nicht. Und ich finde Hasta la Vista ganz schrecklich.
Ich finde es super. Ich finde es eine ganz großartige Szene.
Da stülpt sich in mir alles um.
Ja, aber wie du gerade schon richtig gesagt hast, Sebo, das sind natürlich die Empfindungen unterschiedlich. Mir fällt gerade noch ein, der Guns N' Roses Soundtrack ist natürlich auch etwas, was den Film nochmal ja hart gepusht hat. Also ich habe damals gern Guns N' Roses gehört und fand natürlich vielleicht auch deswegen den Film besonders geil. You Could Be Mine ist ja da der Soundtrack.
Ja.
Also ich denke, das hat auch nochmal so einen großen Teil dazu beigetragen. Und auch das Video zu dem Song, das da rauf und runter lief bei MTV, wo ja auch Arnie mitspielt, sehr, sehr geil.
Ja, ich denke auch, dass das Video mich auf den Film gebracht hat wahrscheinlich. Ich weiß ja, habe ja damals, glaube ich, nicht so verfolgt, was so ins Kino kommt, so mit 11. Weil ich habe MTV rauf und runter geguckt bei meinen Großeltern und fand den Song auch geil und das Video auch.
Ja, ist ein Megasong. Aber eine Sache, die mir gerade noch einfällt, weil Tobi, du hast gesagt, dass du die Filme in der richtigen Reihenfolge gesehen hast. Also in der, in Anführungsstrichen, richtigen Reihenfolge.
Mhm. In der für mich richtigen Reihenfolge.
Genau. Mhm. Jetzt stelle man sich vor, das war damals natürlich nicht möglich. Wenn man einen Trailer gesehen hat, wusste man, dass Arnie der Gute ist im zweiten Teil. Aber jetzt stelle man sich vor, die Kids von heute, Tobi, deine Jungs sind irgendwann im richtigen Alter und du zeigst denen erst Terminator 1. Und dann gucken die Terminator 1 und kennen vielleicht Arnie aus anderen Rollen und denken, ach, der ist in dem Film der Böse, das ist ja cool. So, dann gucken die den Film, finden den ganz gut und dann, ohne irgendwas zu wissen, zeigst du den Terminator 2. Und wie geil der Film das macht, wenn du es nicht weißt, dich im Unklaren zu lassen, wer denn jetzt eigentlich der Böse ist. Wenn du es weißt, dann kann es dir schon auffallen. Aber wenn du es nicht weißt, dann ist das so clever gemacht und dann treffen sich der T-1000 und Arnie in diesem Gang. Du weißt ja noch gar nicht, dass es der T-1000 ist. Die treffen sich in diesem Gang und Arnie sagt plötzlich, runter, Junge. Mhm. Und ab dem Moment weißt du, was hier eigentlich los ist und das ist so großartig.
Ja, das stimmt.
Aber wie gesagt, das ging damals nicht, weil jeder Trailer hat einfach gezeigt, dass Arnie der Gute ist. Also den Neger-Plotpoint. Ja, es ist ein bisschen schade.
Na gut, das kann meinen Kindern nicht passieren. Den Trailer werden sie wahrscheinlich niemals zu Gesicht bekommen. Ja.
Dann zeig ihnen früh genug den ersten Teil, Tobi. Der ist zwar ab 18 freigegeben, aber ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit ein wirklich, wirklich schönes Review von dem zweiten Teil auf Letterboxd von Daniel Schröckert gelesen. Der hat den Film mit seinem Sohn geguckt. Der hat erst den ersten mit dem geguckt. Ich glaube, der Junge ist
12.
Ja, ich glaube auch, der ist 12 und der hat den ersten Teil mit ihm unter Aufsicht und hat ihm an entsprechenden Stellen, hat er gesagt, du musst jetzt weggucken und so. Also er hat ihn schon kuratiert, mit seinem Vater geguckt und dann haben sie den zweiten Teil geguckt und ich fand das, das war so herzerwärmend, wie er von seinem Sohn erzählt hat und sein Sohn, der immer sagt, ja, der Film ist ganz cool und der Film ist ganz cool und ja, ich mag schon Filme und so und dann sagt er, ja, Papa, ich glaube, ich habe jetzt einen Lieblingsfilm. Und du denkst, Alter, wie geil ist das denn? Ne? Also ganz, ja, ganz cool. Das ist so einer der Momente, dass ich es schade finde, dass ich nur einen Hund habe und keinen Sohn. Oder von mir ist auch eine Tochter.
Den Moment hatte ich, als ich mit meinen Kindern im Kino war, wir haben Sonic the Hedgehog 2 geguckt. Und am Ende gibt es eine Art Kaiju-Kampf zwischen Dr. Eggman und ich weiß gar nicht, ob Sonic, ich glaube, Dr. Eggman ist aber riesengroß und die greifen ihn an. Und die battlen sich da und irgendwann ist Greta, also meine Mittlere, auch im Kino aufgestanden, hat die Arme hochgerissen, hat gerufen, das ist der beste Film der Welt. Das war schon sehr super. Ja, aber ob ich mit den Kids Terminator gucken würde, I don't know. Ich glaube, das ist gar nicht deren Welt. Greta ist eher so Anime unterwegs und Fine mag eher so Drama, Teenie-Kram. Wobei, jetzt hat sie sich letztens Black Swan angeguckt, aber da war sie nicht so begeistert von. Aber naja.
Sehr Drama, naja, egal.
Ja. Na gut. Ich habe es ja eben gerade schon mal so ein bisschen gespoilert. T2D, No Fate, ist ein Spiel, das nicht alt ist, aber alt aussieht. Und wir haben ja schon öfter mal hier bei uns im Podcast über Spiele gesprochen, die genau das erfüllen. Vor allem Markus hat ja in seiner Reihe Retro-DNA schon öfter mal Spiele besprochen, wie Final Vendetta oder Blazing Chrome oder Bloodstained, die ja alle so in einer Tradition bekannter Franchises stehen. Aber wir haben auch über Xenocrisis gesprochen, das ebenfalls wie unser heutiger Titel vom Bitmap Bureau stammt. Da haben wir vor einigen Jahren mal mit Mike Tucker gesprochen. Das ist einer der Gründer von diesem Studio, dessen Name heute auch immer mal wieder fallen wird.
Tobi, bevor du weitermachst, Final Vendetta ist auch vom Bitmap Bureau.
Ah ja.
Das nur der Vollständigkeit halber.
Sehr gut. Ja, gut, dass du das noch eingeschoben hast. Hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Ja, wo kommt dieser Neo-Retro-Pixel-Hype aber eigentlich her? Da müssten wir so ein bisschen eine kleine Zeitreise machen, wenn auch nicht ganz so weit wie sonst immer. Denn zunächst mal muss man ja sagen, dass der Stil, von dem wir ja heute sprechen, der diese Genres zumindest optisch trägt, natürlich aus einer Zeit kommt, in der diese Form der technischen Limitierung geschuldet war. Also reduzierte Farbpaletten, wenig Speicher, Grafiken waren Sprite-basiert, alles war sehr kontrastreich, ohne viel Schattierungen und so. Damals also kein Retro-Zitat, so wie man das heute nennen würde, sondern ja die Gegenwart der 80er und frühen 90er. Und Mitte der 90er wurde diese Technologie dann ja nach und nach verdrängt. 2D wurde plötzlich durch 3D abgelöst. PlayStation kam auf den Markt. Danach das N64. Also 2D war plötzlich technisch rückständig, wirkte eher billig, war einfach nicht mehr cool. Weshalb vor allem bei den AAA-Titeln die großen Publisher nur noch auf 3D und Polygone gesetzt haben.
Da will ich ganz kurz einhaken. Wisst ihr noch, wie das für euch war, als 3D so aufkam und die PlayStation da war? Also mir fiel nur gerade ein, damals gab es so diverse schreckliche Spiele-Game-Shows im Fernsehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, aber es gab so eine, da spielten Leute mal gegeneinander und die hatten die PlayStation und die haben Battle Arena Toshinden gespielt.
Oh ja.
Das war so ein Prügelspiel und er hatte halt 3D-Polygonfiguren mit Texturen und ich weiß, dass ich vor dem Fernseher saß und ich konnte es nicht glauben. Also ich habe das gesehen und für mich war das die Zukunft und so krass und besser wird Grafik nicht mehr und wir haben den Peak erreicht an Technologie und unfassbar, was man mit sowas machen kann. Wisst ihr das noch, diesen Schritt? Also das ist so, ich muss sagen, das war so mein Aha-Erlebnis, wo ich gesehen habe und ich wusste, ich brauch das, das ist wie Crack, gib mir.
Nee, ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich habe das so genau nicht mehr auf dem Schirm. Ich erinnere mich natürlich auch an das, was du gerade gesagt hast, an so Spiele, die plötzlich im Fernsehen interaktiv gespielt werden konnten. Aber ich muss da spontan an Hugo denken zum Beispiel. Das war später. Ja, ja. Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau.
Also ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig, aber ich kann mich an Battle Arena Toshinden erinnern und das noch viel bessere Last Bronx. Das hatte ich für einen PC. Ich bin ja großer Fan von Prügelspielen und fand damals sowas wie hier Tekken und so, fand ich mega geil, aber so den wirklichen Schritt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal auf der Cebit gewesen bin und da lief auf so einer großen, ich sag jetzt mal, ich mach nochmal Gänsefüßchen mit meinen Klauenhänden, Leinwand, da lief Quake 2. Und das war so die Zeit, als diese Voodoo-Karten aufkamen. Und das war der Moment, wo ich plötzlich keine Pixel mehr gesehen habe. Vorher bei Quake 1 oder halt bei den 3D-Spielen, die aber noch mit Sprites gearbeitet haben, ne? Hier Doom und
The Descent oder Descent einfach nur.
Duke Nukem und solche Geschichten. Das waren alles Spiele, ja, da hat man halt noch sehr die Pixel gesehen. Wie gesagt, und auch so die ersten dreidimensionalen hat man noch sehr die Pixel oder die einzelnen, ja, Pixel. Voxel, wie auch immer. Und dann habe ich da vor dieser Leinwand, wie gesagt, in Anführungsstrichen, diese Wand aus Fernsehern gestanden und es war riesig groß und man hat das nicht mehr gesehen und es war alles ganz smooth und soft und ineinander übergehend. Und das war für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, wir sind in der Zukunft. Besser wird's nicht mehr.
Ja. Das sind ja alles so große Titel gewesen, die wir jetzt hier gehört haben. Quake und Duke Nukem. Alles wirklich AAA-Titel, wenn man so will. Abseits von diesem Mainstream gab es dann so ungefähr ab den frühen 2000ern, 2003, 2005, so eine bisschen gegensätzliche Entwicklung. Denn mit dem Erscheinen von Steam und Xbox Live Arcade oder dem PlayStation Network auch, gab es mehr und mehr digitale Distributionen. Und plötzlich konnten auch wieder kleine Indie-Entwickler, also mit kleinen Teams, ohne große Publisher im Rücken, ihre Werke veröffentlichen. Und dadurch hat quasi so eine Art Demokratisierung der Tools eingesetzt. Also Engines wurden zugänglicher und Pixel wurden aufgrund von überschaubaren Kosten wieder wirtschaftlich sinnvoll. Und es entstanden dann früh Spiele wie Cave Story zum Beispiel, Super Meat Boy oder Braid, wobei das jetzt kein Pixelspiel ist, aber durchaus ein Durchbruch in der Indie-Szene. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis dann diese Nische wieder so ins Bewusstsein gekommen ist, der Massen. Aber spätestens mit Spielen wie Shovel Knight oder Hotline Miami oder Fez war das wieder sehr, sehr präsent.
Ja, da will ich kurz einhaken und Hotline Miami nochmal über den Kopf streicheln. Ich bin nämlich ein ziemlicher AAA-Spieler. Ich kann mit Indie-Games eigentlich nichts anfangen. Ich will Production-Value, bis es überall aus allen Poren spritzt. Es soll teuer und groß und perfekt aussehen. Aber Hotline Miami, als das rauskam, war mein Spiel des Jahres. Und da habe ich so ein bisschen das Ganze mal überdacht, weil ich fand das unfassbar spaßig und freudebringend. Und kann man zwar meiner Meinung nach überhaupt nicht auf Konsole oder Controller spielen, dafür muss man schon die Maus in die Hand nehmen, sonst ist das zu schwammig. Aber da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, dass ich dachte, oh, vielleicht kann man doch ab und zu mal so ein Indie-Spiel doch spielen. Vielleicht machen die ja doch Freude.
Okay, wenn es sonst nichts gebracht hat, aber das ist doch ein schönes Ding, dass das Sebo die Freude oder das Radar aufgemacht hat für Indie-Spiele. Das finde ich gut.
Ja.
Auf alle Fälle. Naja, und wie es dann immer so ist, es ist ja mit vielen Dingen so in der Mode oder in der Musik oder wo auch immer, auch in Filmen, braucht es ja immer so einen Moment, 1 bis 2 Dekaden, bis Dinge, die mal cool waren, auch wieder cool werden, also so ein Revival erleben.
Wenn sie quasi retro werden, Tobi.
Genau. Und in diesem Fall war das so etwa um 2010. Ne, die Kids aus den 80ern und 90ern waren inzwischen so, naja, Mitte 20 oder 30, hatten Kohle oder waren vielleicht sogar selber in der Industrie als Entwickler irgendwie tätig und wollten Spiele machen, die sie schon als Kinder gerne gespielt haben. Und über Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter oder so war das plötzlich auch alles möglich. Und während diese AAA-Titel immer komplexer und realistischer und teurer wurden, ne, so wie Sebo sie mag, bekam man bei Pixelspielen plötzlich wieder Klarheit. Also viel größeren Fokus aufs Wesentliche, aufs Gameplay und vor allem Authentizität. Retro war also mittlerweile zu einem, ja, kulturellen Statement geworden, so ein bisschen gegen den AAA-Hochglanz. Und weiter getragen wurde diese Entwicklung dann schließlich durch, ja, popkulturellen Rückenwind, könnte man fast sagen, der ohnehin gerade wieder so einsetzte in der Zeit. Also Synthwave und die ganzen VHS-Filter, die wir kennen von Instagram und Co. 80s Revivals, Serien wie Stranger Things zuletzt. Aber auch in der Mode, ne, in vielen anderen Bereichen waren 80er, 90er wieder extrem präsent und angesagt. Und alles, was Pixel halte, war plötzlich wieder cool.
Ja, Tobi, Mode hast du gerade gesagt. Ich hätte niemals gedacht, dass der Schnubbi, der Schnurrbart wirklich wiederkommt. Niemals hätte ich das gedacht.
Und er ist zurück, und zwar um zu bleiben.
Ja, es ist wirklich unfassbar. Es gibt so ein paar Dinge aus Nachtzigern. Dauerwelle für Männer.
Der Mini-Pli.
Vor allen Dingen für Männer, aber auch allgemein Dauerwelle. Schulterpolster und Schnubbi, hätte ich gedacht, das kommt nie zurück. Aber naja.
Tja, wie man sieht.
So kann man nicht irren.
Ja, also für Menschen aus unserer Generation quasi der perfekte Eskapismus in der heutigen Zeit, ne, wo immer alles komplizierter wird und größer und schneller. Da konnte man sich wieder so ein bisschen zurückziehen. Naja, und heutzutage sind diese, manche nennen sie Neo-Retro-Games, ist eigentlich nicht ganz richtig, aber ich glaube, unter dem Begriff kann jeder was damit anfangen. Ja, keine Kopien mehr von damals, sondern es sind wie so Hybridformen, in denen der Look, also keine Limitierung mehr ist, sondern eine ganz bewusste Stilentscheidung. Sehen alt aus, sind aber technisch modern und spielen sich auch so. Und das ist ziemlich cool. Und das Spiel, über das wir heute sprechen, ist genau das.
Mhm, absolut. Und du hast es ja gerade schon gesagt, die sehen alt aus, aber auch nicht so hundertprozentig. Wenn man dann mal genauer hinguckt, dann merkt man schon, okay, die Dinger können mehr Farben, als es zum Beispiel auf dem Mega Drive, vor allen Dingen auf dem Mega Drive oder auch auf dem Super Nintendo möglich gewesen ist. Die können unendlich viele Sprites, die haben teils orchestrale Soundtracks, die haben natürlich komplexere Stories. Auch nicht alle. Aber es gibt dann Spiele, die haben sehr komplexe Stories. Oder halt auch so Quality of Life Features, die es damals nicht gab, ne? Abspeichern jederzeit. Mhm. Irgendwelche Guides, die dich ein bisschen mehr durch das Spiel leiten, wo dann wirklich nur, ja, die Designentscheidung. Das ist das, was du haben möchtest. Ich möchte ein Spiel, das alt aussieht, aber sich bis zu einem gewissen Grad zumindest modern anfühlt, sich modern spielt. Und das, finde ich ganz persönlich, ist eine sehr coole Mische. Ich mag das sehr gerne, weil man wird älter und wenn Spiele sehr schwer werden, dann ist man auch schnell genervt und möchte nicht weiterspielen.
Absolut.
Heute fliegen dann zwar keine Disketten mehr durch das Zimmer, ne, Tobi, die Diskette aus dem Amiga reißen und durchs Zimmer pfeffern. Das mache ich nicht mehr. Der Controller bleibt auch in der Hand, aber manchmal möchte man schon irgendwie in die Stuhllehne beißen. Also ich zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir absolut recht. Also es sind im Prinzip alles Spiele, die wir uns damals gewünscht hätten, wäre die Technik nicht so limitiert gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite würde es diese Spiele ja heute gar nicht geben, hätten diese Einschränkungen damals nicht existiert. Also
total.
Das eine bedingt das andere. Aber ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es diese Entwicklung genommen hat und dass es so viele tolle Indie-Studios da draußen gibt, die cooles Zeug machen, auch wenn ich da gar nicht so in der Szene, in der Bubble drin bin, wie du jetzt beispielsweise. Aber hin und wieder schafft es dann ja doch mal auch ein Spiel bis hin zu mir und meistens finde ich das auch alles ziemlich cool, wenn ich mir das mal angeschaut habe.
Ja, wie du es ganz richtig gesagt hast und das habe ich damals auch schon gesagt, als das losging, die Leute, die damals gezockt haben, die so alt sind wie wir, die sind jetzt vielleicht nicht das, was wir beruflich machen, sondern die sind jetzt vielleicht, keine Ahnung, Spieleentwickler oder CEO bei Mattel oder so. Und die bringen dann einfach He-Man zurück, weil sie haben als Kinder schon mit He-Man gespielt. Auch sollen die Kids von heute doch auch wieder mit He-Man spielen. Und genau das passiert. Und das ist natürlich für uns Erwachsene, die wir damit aufgewachsen sind, so ein Gefühl von, ja, totaler Nostalgie, irgendwie zurück in die Kindheit. Das, was ja auch voll geil ist, ne? Also, wenn ich überlege, als es jetzt vor ein paar Jahren wieder die He-Man-Figuren gab, die auch wirklich wieder so aussahen wie damals, die auch wirklich die Verpackungen hatten wie damals. Ja. Und dann gehe ich da zu Smize Toys und dann gehst du an dieses Regal und ich habe auch Fotos von gemacht und dann siehst du einfach dieses Regal voll von He-Man-Figuren, die so aussehen, auf den ersten Blick zumindest, wie damals, mit den Fahrzeugen und der Burg, Castle Grayskull und so. Mhm. Und dann denkst du so, ja, früher hätte ich mir das alles angeguckt, heute kaufe ich mir einfach so ein Ding.
Ja.
Und ich kaufe mir auch zwei oder drei,
ja,
weil
klar.
Ich finde es einfach geil, die jetzt zu haben. Und dann werden die auch nicht ausgepackt, dann werden die auf den Schrank gestellt oder was weiß ich was. Und das ist so ein warmes Gefühl von nach Hause kommen irgendwie, so seine Kindheit, so diese unbeschwerte Zeit, die man als Kind und auch als Jugendlicher teilweise noch hatte, das war natürlich nicht mehr ganz so unbeschwert wie als Kind, für Teenage-Angst und so, das war schon teilweise nicht so cool, aber dieses Gefühl irgendwie wieder heraufzubeschwören, das ist schon, ja, es ist sehr, sehr schön.
Ja, das meinte ich ja gerade, ne? Dass es so ein Eskapismus ist aus dieser schnellen, komplizierten Welt, in der man heute irgendwie lebt und erwachsen ist und Rechnung bezahlen muss und sich um viele andere Dinge kümmern sollte, ist das immer so eine schöne, kleine, warme Insel, auf die man dann immerhin wieder zurückfliehen kann. Also ja, nicht nur ein Pixel-Look, sondern ja ein Stück Kindheit, dass man sich da so ein bisschen zurückkauft. Aber
bevor wir uns jetzt das neue Terminator-Spiel mal anschauen. Tobi, du hast schon gesagt, das ist das Terminator-Spiel, was wir damals hätten bekommen sollen. Lass uns noch mal ganz kurz gucken, was wir denn damals bekommen haben, beziehungsweise was wir davon überhaupt kennen. Es gab ja einen ganzen Bunch an Versoftungen von Terminator 2. Da gab es Terminator 2 Judgment Day, die heißen fast alle so. Dieses berühmt-berüchtigte Spiel von Ocean. Mhm. Tobi, wir beide haben das auf dem Amiga damals gespielt. Sebo, das gab's auch auf dem Atari ST. Kennst du das?
Nö, ich kenne gar nichts von denen, die hier stehen. Also das hat mich, glaube ich, auch nicht interessiert. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich das Gameboy-Spiel gespielt, sehe ich hier ist eins dabei. Aber ansonsten, ich habe mal auf dem, weiß es gar nicht, N64 oder sowas, da gab es so einen Rail-Shooter mit Terminator-Einschlag.
Ah, das war dann aber kein Terminator 2 mehr.
Ja, genau, ich habe die Bethesda-Terminator-Spiele gespielt, diese 3D-Shooter, die frühen und so, und was von den ganzen neuen Sachen, aber die von Terminator 2, glaube ich, gar nichts. Also vielleicht das Gameboy-Spiel.
Tobi, du hast zuletzt, also bei mir ist das wirklich lange her, aber du hast zuletzt das Amiga-Spiel gespielt. Wie war denn das für dich?
Genau. Vor ein paar Monaten zumindest mal. Und das war natürlich Nostalgie. Das war ja eines deiner ersten Spiele damals. Und das habe ich bei dir auch häufig mit dir zusammengespielt und habe daher auch ganz schöne, warme Erinnerungen so daran. Aber ja, objektiv betrachtet ist das natürlich kein gutes Spiel. Nichtsdestotrotz macht es Spaß, da mal wieder reinzutauchen und die Sounds zu hören und die Grafiken zu sehen, die wirklich nicht gut aussehen. Das kann man ja auch schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Auch dieses Spiel auf Amiga war so ein Genre-Mix aus verschiedenen Spielmechaniken. Da gab es ja Prügelsequenzen, da gab es Vehicle-Chases, da gab es so Puzzle-Elemente. Da war ja vieles dabei, so Run-and-Gun-Szenen.
Walk-and-Gun eher.
Genau. Und die waren nicht alle gut. Also eigentlich waren sogar alle ziemlich schlecht. Ich habe die Puzzle-Sequenzen ganz gut in Erinnerung. Die habe ich ja mal musikalisch zumindest in einer Themes-Folge dabei gehabt. Und die machen auch so ein bisschen Spaß, ne? Das ist so ein Hin- und Hergeschiebe von grafischen Versatzstücken, um dann am Ende so eine Hand oder so eine Grafik zusammenzubauen. Aber ja, der Rest ist schon nicht besonders gut, leider.
Ja, aber genau darum wollte ich das Amiga-Spiel vor allen Dingen auch nochmal erwähnen, weil das ja auch schon so ein Genre-Mix ist, wie auch unser aktuelles Spiel T2D, also Terminator 2D, ist ja auch so ein Genre-Mix. Es gab damals, nur der Vollständigkeit halber, wirklich diverseste Games. Es gab einen Arcade-Lightgun-Shooter, der auf alles portiert wurde. Was ich wirklich spannend fand, der wurde sogar auf den Gameboy portiert. Total verrückt. Mhm. Es gab ein Schachspiel, so ähnlich wie, Tobi, wir kennen es noch vom Amiga, Battle Chess.
Ja, natürlich.
Das gab es tatsächlich auch mit der Terminator 2-Lizenz.
Cool.
Es gab das Ganze natürlich auch als Side-Scrolling-Ballerspiel fürs Mega Drive und fürs Super Nintendo, da habe ich allerdings nur Screenshots gesehen und die sahen wirklich, wirklich scheiße aus. Auf beiden Konsolen war das nicht schön anzugucken. Also für jeden was dabei, wenn man schlechte Filmumsetzungen haben möchte.
Ja.
Und jetzt kommen wir aber mal zu einer guten Filmumsetzung. Oder? Fragezeichen?
Ja.
Schon. Also es wird besser, das können wir ja schon mal spoilern.
Das Spiel, das wir hätten damals haben sollen, und das ist im Prinzip ja auch das, womit es, naja, beworben wurde nicht. Aber unser Freund Mike Tucker vom Bitmap Bureau hat ja genau das in diversen Interviews gesagt. Das Terminator 2 Spiel, was damals hätte sein sollen.
Ja.
Ja, na gut, dann gucken wir uns mal an, was dieses Spiel ist, das wir damals wohl unbedingt haben wollten. Basiert auf dem, wie wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, dem Terminator 2 Film. Es ist ein Genre-Mix, das heißt, es enthält Run-and-Gun-Passagen, wobei man teilweise, glaube ich, gar nicht runnen und gunnen kann, sondern nur gunnen oder runnen. Ein Brawler-Level und so Verfolgungsjagden, wo man in einem Gefährt drin sitzt und Dinge ausweicht und ab und zu auch schießen muss. Also ein wilder Genre-Mix aus allem Möglichen, aber das ist ganz gut geeignet, um die jeweiligen Filmsequenzen auch dann spielerisch erlebbar zu machen. Wir wechseln, je nachdem, wo wir uns gerade befinden, den Charakter. Mal spielen wir den John Connor in der Zukunft, mal spielen wir den John Connor in der Gegenwart, dann teilweise auch Sarah Connor in der Zukunft, aber da kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Und zum Glück auch ein bisschen den Terminator, je nach Storyzweig, aber da kommen wir auch noch drauf, mal mehr, mal weniger. Die Handlung ist nicht ganz die des Films, er übernimmt ikonische Momente, aber es gibt so ein paar Sachen in der Zukunft und auch einen, so den ersten Level zum Beispiel und nur die ersten paar Level eigentlich. Also ich glaube, bis man den T-800 übernimmt, sind eigenständig. Die erzählen so ein bisschen, was eigentlich vor dem Film noch passiert ist.
Ja, die spielen im Jetzt und man steuert Sarah Connor, die ihren Sohn befreien muss. Der wird ja am Anfang entführt. Sie will ihn so ein bisschen trainieren in der Wüste und dann kommt so ein Typ und der entführt ihn halt. Also es gibt noch ein bisschen mehr zu tun, als nur die Filmlevel zu spielen oder Level, die auf dem Film basieren, zu spielen.
Genau, aber da kommen wir ja doch nachher dazu, wenn wir über die Level reden. Deswegen wollte ich da jetzt gar nicht so vorgreifen. Genau, dann gibt's hier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das sind Easy Money, No Problemo, Hasta la Vista und Judgment Day. Alles so Filmzitate. Ich habe persönlich auf, glaube ich, No Problemo gespielt. Und das war auch No Problemo, bis auf den letzten Level. Aber da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal zu. Und ansonsten bezieht sich das natürlich auf den Film, ist voller Referenzen und ja, so einigermaßen abwechslungsreich, dadurch, dass man ja verschiedene Arten von Spielen da drin hat. Genau, und eben schon kurz erwähnt, man hat in dem Spiel Wahlmöglichkeiten, eigentlich erst, wenn man es einmal durchgespielt hat. Dann kann man sich nämlich an zwei Schlüsselstellen im Spiel, leider sind die ziemlich in der Mitte vom Spiel, was total nervt, wenn man denn dann nochmal was anderes machen will, Entscheidungen treffen, wodurch die Handlung sich ändert. Man kann da entscheiden, programmiere ich den Terminator um, dass er quasi selbst denken kann, oder lasse ich ihn, wie er ist. Findet John nicht so geil. Und die andere habe ich vergessen. Markus, kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen? Die kam ein Level später dann, glaube ich, ne?
Ja, da kannst du entscheiden, ob du als Sarah Connor Miles Dyson verschonst oder ihn erschießt.
Ah ja, wobei ich gar nicht weiß, ob sich das groß ändert, weil das passiert dann ja auch, wenn man den Terminator umprogrammiert. Aber okay.
Ja, das hat im weiteren Verlauf des Spiels aber tatsächlich nochmal einen anderen Storyverlauf. Aber den greifen wir hier natürlich nicht vor, weil unsere Zuhörenden, die sollen ja das Spiel vielleicht, wenn unser Urteil gut ausfällt, selber kaufen und dann sollen sie es selber spielen und selber erleben.
Okay, insgesamt gibt es 15 Level, die, wie gesagt, mehr oder weniger die Handlung des Films nacherzählen. Am Anfang gibt es einige, die im Film so nicht auftauchen und am Ende auch.
Ja, man muss aber dazu sagen, die 15 Level bekommt man nur, wenn man sich für die anderen Möglichkeiten entscheidet. Wenn man den reinen Film nachspielt, quasi, dann sind es, ich bin der Meinung, 12 Level. 12, ja, es sind 12, genau.
Genau, und in diesen 12 bis 15 Leveln prügelt man sich durch die Bikerbar, besucht das Cyberdyne Lab, hat eine Verfolgungsjagd mit Trucks, mit einem Truck gegen einen Truck, muss mit Sarah aus der Nervenheilanstalt entkommen und den T-1000 im Stahlwerk mit dem Schrotgewehr bearbeiten, damit er den kleinen John nicht zerpflückt. Ja.
Und das unterscheidet sich tatsächlich auch, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man wählt. Tobi und ich, wir haben das zu zweit gespielt und wir haben auf Easy Money gespielt, also der einfachste Schwierigkeitsgrad. Und da hat man, das ist ganz gut, unendlich Continues. Aber das ist nicht der einzige Unterschied, den es dabei gibt, weil ich habe es nämlich danach nochmal auf No Problemo gespielt. Und zum Beispiel in dem Level Truck Chase, also wo man in diesen Sturmkanälen in Los Angeles, wo John Connor vor dem Truck des T-1000 flieht, da übernimmt man ja dann auf der Hälfte des Levels etwa den Terminator, der John, ne, der kommt ja mit seinem Chopper an und hebt dann John auf sein eigenes Motorrad. Und ab No Problemo muss man tatsächlich auf Zäune oder Zaungatter schießen, die ab und zu vor einem auftauchen. Ansonsten kriegt man nämlich Lebensenergie abgezogen. Und die gibt es in Easy Money nicht.
Ah, okay. Aber der Level ist ja trotzdem nicht schwer. Man hält Quadrat gedrückt und manchmal drückt man Kreis.
Ja, wenn man es auf der PlayStation spielt, dann ist das so, ja.
Ach so, ja.
Du hast übrigens gerade gesagt, dass wir das zu zweit gespielt haben. Das heißt, wir haben es natürlich nicht gegeneinander oder miteinander gespielt, sondern einfach gemeinsam auf dem Sofa gesessen und gezockt. Also es ist kein Zweispielerspiel.
Nee, es ist ein reines Einspielerspiel. Wenn Tobi genervt gewesen ist, dann hat er mir den Controller gegeben und wenn ich genervt habe, ich ihn dann Tobi gegeben.
Genau.
So wie früher.
Ja, genau. Das war so wie
so
früher.
Wie es sein
das,
sollte.
Das war geil, das hat Spaß gemacht.
Ja. Habt ihr euch auch immer angeschrien, wenn ihr gestorben seid, der andere hätte euch abgelenkt, indem er zu laut geatmet hat oder einfach nur anwesend war?
Nee, aus dem Alter sind wir raus.
Er muss ja schuld sein.
Ja.
Irgendwer ist doch immer schuld, wenn man stirbt.
Tobi hat es gerade ganz richtig gesagt, aus dem Alter sind wir raus.
Oh, schade.
Ja, hat großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass die Wahl des einfachsten Schwierigkeitsgrades zumindest für mich genau richtig gewesen ist, denn ich zumindest habe keinen Bock, gefrustet zu sein und möchte Spaß haben mit dem Spiel. Und auch in diesem Schwierigkeitsgrad war es für mich auf jeden Fall immer noch schwer genug. Und insofern habe ich damit sehr viel Spaß gehabt. Ich will gar nicht wissen, wie das in den anderen gewesen wäre.
Also ich finde No Problemo nicht viel schwerer. Also was Sebo ja schon gesagt hat, No Problemo, nicht ganz. Es gibt schon ein paar Stellen, die ein bisschen knackiger sind. Ich bin da in der Pescadero-Nervenheilanstalt. Oh, da bin ich ein paar Mal wirklich verzweifelt. Das war ja so nervig. Gar nicht an dem T-1000. Ich bin am Ende irgendwie geflohen, logischerweise, und dann in diese Kameras rein. Und dann kommen immer zwei und da hast du gar keine Chance, wenn wir die Kameras dich sehen. Oh, das war nervig. Aber was mir in dem Level nochmal aufgefallen ist, das war ganz cool, dass Tobi hier war und ich das mit ihm erleben konnte, weil er natürlich nochmal auf andere Sachen achtet. Da gibt's dieses kleine, in Anführungsstrichen, Minispiel, das Schlösserknacken von Sarah Connor. Und eigentlich ist das total simpel. Du hast da so einen blauen Balken.
Ja, vielleicht musst du es einmal noch framen, was das Schlösserknacken ist in dem Zusammenhang.
Ach so, ja, Sarah Connor ist halt auf der Flucht und muss ein Schloss von der Tür aufmachen, damit sie weiterkommt. Und das ist eigentlich, wie gesagt, sehr simpel.
Das ist ein Timing-Ding.
Genau, das ist ein Timing-Ding. Du hast einen blauen Balken, da geht ein Marker rüber und du musst genau in der Mitte, die Stelle, die ein bisschen heller ist, da musst du genau draufklicken. Und eigentlich ist das auch überhaupt kein Problem. Das ist super easy gemacht.
Vielleicht, wer schon mal in Gears of War nachgeladen hat, kann sich vorstellen, wie das funktioniert.
Ja, stimmt, genau. Da funktioniert das ähnlich, wobei das hier noch einfacher ist, aber wenn der Terminator, also der T-1000, plötzlich aus dem Fahrstuhl aussteigt und hinter dir herrennt, dann bist du plötzlich unter Druck. Und dann kann das schon mal daneben gehen und dann bist du halt auch mal tot.
Ja, ist mir auch oft passiert.
Ja, oder du versteckst dich einfach an so einer Türöffnung.
Ja, das kannst du auch machen. Du kannst dich auch in der Türöffnung verstecken. Aber ich habe es erlebt, gerade beim ersten Mal spielen und Tobi jetzt beim ersten Mal spielen auch, dass der T-1000 einen dann erwischt.
Ah ja, verrückt. Okay, mich hätte der T-1000 nie erwischt. Also ich hatte vor dem auch nie Schiss, weil der sich immer so ankündigt. Also wird der gezeigt und dann stehst du eigentlich immer direkt vor so einer Türöffnung. Und dann stellst du dich halt da rein und dann kommt der an. Und offenbar ist das nicht der beste Killer-Roboter der Welt. Jedenfalls hat er keinen Scanner oder einen Wärmesensor oder sowas dabei. Er guckt halt und dann geht er wieder. Oder er rennt sogar weg. Und dann geht man halt raus, knackt schnell das Schloss und geht weiter. Also das Pescadero-Ding ist meiner Meinung nach eine reine Geduldssache. Ich habe da auch, glaube ich, jedes Mal ein Continue verloren, weil, wie Markus gesagt hat, ganz am Ende, es gibt zwei Überwachungskameras und ich renne immer los und prügel die alle weg. So, ich sehe die Leute, ich hau die platt und laufe da durch. Und ganz am Ende gibt es eine Überwachungskamera, da renne ich öfter mal rein und dann kommen halt fünf und dann hat man vielleicht 3, 4 platt gehauen, aber man hat ja auch nur 3 Lebensfetzchen in dem Level und ist dann relativ schnell down.
Ich glaube, man hat 4. Ja, man hat 4.
Ja.
Und es kommen auch nur 2, aber die haben Taser, da hast du einfach gar keine Chance.
Ja, okay, aber jetzt haben wir ja schon vorgegriffen, wir beschreiben Level ja gleich weiter im Detail.
Ja, du hast schon recht, ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen mit dem Pescadero-Level. Dann lasst uns nochmal zurückgehen in Level 1, der heißt Desert Town Und habe ich vorhin schon gesagt, da wird John Connor entführt und das spielt alles vor dem Film. Und das ist so ein Level zum Reinkommen, der ist so gar kein Problem.
Genau, das ist unser typischer Run-and-Gun-Level. Wir spielen Sarah Connor. Sarah Connor hat eine Pistole, sie geht von links nach rechts und sie erschießt Bösewichter. Wir lernen das Spiel kennen. Ne? Man kann laufen, man kann sich ducken, man kann ballern, man kann einen Nahkampfangriff ausführen und man kann im Falle der PlayStation, ich weiß nicht, wie es bei Xbox ist, aber eine Taste, in dem Fall die Schultertaste gedrückt halten, dann kann man zielen.
Genau.
Das benutzt man zwar quasi nie, weil man auch einfach mit dem Analogstick zielt, wenn man sich mit dem bewegt, aber man kann, wenn man dabei stehen bleiben möchte, das tun.
Mhm, genau. Und man kann auch noch, wenn man nicht so unaufmerksam ist wie ich beim ersten Run, ein Maschinengewehr finden tatsächlich.
Das hast du nicht gesehen?
Nein, das habe ich beim ersten Run nicht gesehen. Das habe ich das erste Mal gesehen, als Tobi und ich das zusammengespielt haben. Da habe ich gedacht, oh cool, das ist ja ein Maschinengewehr. Oh, das macht ja viel mehr Spaß mit dem Maschinengewehr.
Ja, vor allem hat es unendlich Munition. Und Markus, ja, es ist an einem Schaufenster riesengroß. Und man denkt sich doch sofort, wie komme ich da dran?
Ja. Ja, einfach runter und reingehen. Das ist ja, das ganz ist nicht so simpel, hart. Ja.
Genau, und in dem Level lernen wir auch schon kennen, als der Nahkampfangriff eingeführt wird, dass wir extra Continues bekommen können. Wenn ihr das Easy Money Ding spielt, wohl nicht so das Ding, aber bei No Problemo startet man mit, ich glaube, 3 Continues.
Mhm.
Und ihr werdet sie brauchen im letzten Level, sage ich euch jetzt schon. Und wenn man smart ist, ich glaube, in fast jedem Level gibt es ein Continue. Und die sind eigentlich auch immer gekennzeichnet, meistens mit einem roten Cyberdyne-Symbol. Mhm. Man muss mal drauf schießen, mal sind sie hinter einer Wand, mal sind sie in einem Holzkasten. Aber in fast allen Leveln, ich war am Ende mal bei 9 oder 10 Continues, kann man eins finden und sich das Leben leichter machen.
Ja, ja, die braucht man definitiv.
Es gibt auch noch so Power-Up-Items, ne?
Genau, die gibt's immer für den John in der Zukunft. Der hat dann verschiedene Waffen.
Mhm, genau.
Aber die gibt's die noch nicht in dem Level?
Nee, da kriegst du nur Maschinen.
Dann habe ich nichts gesagt.
Genau, das ist das Power-Up-Item quasi. Also ja, es gibt ein Power-Up-Item. Ich bin da vorbeigerannt beim ersten Mal.
Okay, nee, dann habe ich nichts gesagt.
Genau, und hier haben wir auch einen sehr einfachen Boss, der einen sehr einfachen Pattern hat. Der ist, also es ist wirklich nicht das Problem, den zu besiegen. Der erste Level ist wirklich zum Reinkommen.
Und Pro-Tipp für den Boss ist, kniet euch hin und schießt.
Ja.
Und ihr habt gewonnen.
Und dann kommt Level 2 und dann ist man in den Cyberdyne Laboratories, auch alles noch vor dem Film und das ist mehr vom Gleichen. Das ist weiterhin ein Level, in dem man mit der Knarre mit Sarah Connor rumrennt und durch Cyberdyne läuft. Das ist ja der Grund, das wird im Film erwähnt, das ist der Grund, warum sie im Film in der Nervenheilanstalt sitzt.
Ganz genau. Ja, hier kommen ein paar neue Mechaniken mit dazu. Wir haben Hunde, das heißt, wir müssen uns hinhocken, um einen Feind zu erschießen und das Rutschen benutzen, wenn man nach unten drückt und die Sprungtaste, dann rutscht Sarah so ein Stück. Wenn man das macht, wenn die Hunde angreifen, verliert man keine Lebensenergie. Also ganz praktisch bei den Viechern. Und es werden so, naja, so Level-Hindernisse eingebaut. Es gibt, wie nennt man das nochmal? Ich arbeite am Fließbänder. Und ja, ich musste mir das jetzt irgendwie herbeiführen. Ich wusste, was ich sagen will, aber das Wort war einfach nicht da. Genau, Fließbänder gibt's, dann gibt es Klötze, die auf Fließbänder fallen. Es gibt so Stampf, so Plattmachdinger, was weiß ich, Stahlpressen oder so. Und es taugen dann auch, ich glaube, im nächsten Level auch noch auf so Flammenwerfer. Aus Gründen sind da überall Flammenwerfer, denen man ausweichen muss. Mhm. Und so Selbstschussgeräte an der Decke. Aber da rennt man auch so durch. Also ich finde auch, wir können Level 2 und 3 Cyberdyne Laboratory und Cyberdyne Factory ruhig zusammenfassen.
Ja.
Dann ist es im Endeffekt ein langer Weg durch Cyberdyne, wo Sarah gerne die aufhalten möchte und am Ende findet sie, dass sie schon einen Prototypen des Terminators gebaut haben. Oh mein Gott. Aber dann wird sie erwischt. Ach so, und wir haben auch hier wieder einen Boss. Das ist so eine rote Kugel in der Wand. Die schmeißt manchmal Granaten und oben fährt so ein Ding runter, was manchmal einen Laser nach unten schießt. Auch dieser Boss, gar kein Problem. Ihr könnt den Granaten ausweichen, ihr müsst es aber noch nicht mal, wenn ihr einigermaßen Lebensenergie dabei habt. Ach, sorry, ich bin gerade so ein bisschen, aber vielleicht erwähnen wir noch kurz, das Spiel ist super fair aufgebaut, was Rücksetzpunkte angeht. Ihr findet mich andauernd im Level, so wie nennt sich das, nicht ein Continue, sondern ein Checkpoints. Genau, das sind so kleine blaue Kärtchen, die sich drehen und nicht nur, dass ihr dann ab da weitermachen könnt, wenn ihr sterbt, sondern bei jedem Checkpoint wird auch die Lebensenergie wieder voll aufgefüllt, was total nett ist. Also was auch das Spiel auch von so einem alten Hardcore Run and Gun oder Shoot 'em Up unterscheidet, wo man sich so gerade, wo man die Patterns auswendig lernt. Hier reicht's, wenn du bis zum Checkpoint kommst und dann bist du wieder fit.
Mhm.
Genau.
Genau. Bevor wir in die Zukunft reisen, also in den nächsten Level, vielleicht können wir noch mal ganz kurz so ein bisschen die Strukturierung oder den Aufbau des Screens beschreiben. Also das Ganze ist sehr, sehr clean. Das UI ist sehr zurückhaltend. Also das Einzige, was uns so ein bisschen aus der Immersion herausreißen könnte, ist oben links in der Ecke die Energieanzeige und die Punkte. Ansonsten gibt es keine großartigen HUD-Elemente. Später, wenn wir einen anderen Schwierigkeitsgrad wählen würden, hätten wir noch einen Timer, aber...
Ach, den gibt's auch nicht in Easy Money. Das ist ja verrückt.
Nein. Da können wir uns richtig Zeit lassen. Und das fand ich auch sehr gut.
Genau, das habe ich voll gefeiert, weil ich habe das... wusste, was auf die Zukunft, da bin ich wirklich schon wie so gelangweilt, dadurch so bam, bam, bam. Ah ja, noch 3 Minuten, ja, Level gleich geschafft. Man wird auch deutlich besser.
Na, das ist schon sehr cool, finde ich. Also mir hat es nicht gefehlt, auf jeden Fall.
Nee, ich muss auch sagen, mir hat der Timer auch nicht gefehlt. Ich hatte aber auch ein Level, da hatte ich genau das, was Sebo gerade gesagt hat, da hatte ich, glaube ich, noch, ich weiß nicht, 7 Sekunden, vielleicht waren es auch nur 3 Sekunden. Das war wirklich recht knapp, dass ich den Level noch geschafft habe. Das war schon ein bisschen geil. Da fühlt man sich schon gut, wenn man das schafft.
Ja, war bei mir passenderweise der Bombenlege-Level. Also da, wo es auch wirklich passt.
Ja, der war es bei mir auch. Der war es bei mir tatsächlich auch, ja.
Ja, genau. Bombenlegen müssen wir auch hin und wieder, zumindest hier. Ja, die Maps sind so mittelgroß, würde ich sagen, aber nie unübersichtlich. Es gibt auch so ein bisschen Hilfestellungen. Das heißt, Pfeile zeigen uns an, in welche Richtung wir gehen müssen. Sollten wir mal zu lange in die falsche rennen? Also Frustrationen aufgrund von Verirrungen passiert eigentlich nicht. Insofern ist man da eigentlich ganz gut oder kommt man da ganz gut durch, würde ich sagen.
Genau, wo du sagst, man kommt ganz gut durch. Man kann an den Timern schon sehen, lang sind die Level nicht. Also die Timer schwanken zwischen 3,5 bis 6, 6,5 Minuten maximal. Das ist die Zeit, die vorgesehen ist. Die unterbietet man eigentlich auch. Ne? Also man hält sich nie allzu lange in diesen Levels auf.
Ja.
Aber wenn wir uns hier drin aufhalten, in den Levels. Wir haben jetzt ja schon 3 uns angeguckt. Dann lass uns die doch auch mal wirklich angucken. Wie sehen die denn aus? Das ist ja grafisch. Wir haben ja schon gesagt, Pixel, also wir haben hier wirklich schönste Pixelart von Hank Niebuhr, das können wir gleich dazu sagen. Der große Hank Niebuhr, der ja schon auf dem Amiga mit Lionheart zum Beispiel eines der schönsten Amiga-Spiele überhaupt uns präsentiert hat, der ist auch hier wieder verantwortlich und die Grafik ist schon richtig, richtig schön. Das ist ganz toll gepixelt, das Spiel, oder?
Ja, auf alle Fälle, also wunderschöne Farbpaletten. Wir waren ja eben in der Wüste, ne? Das haben wir gerade so ein bisschen unterschlagen. Da ist alles natürlich so ein bisschen staubig, rot und braun gehalten. Und jetzt hier in den Cyberden Laboratories, da ist natürlich alles sehr kühl, blau und Stahl haben wir hier. Es glänzt überall. Wir haben Neonröhren. Also das sieht schon sehr, sehr geil aus. Mir haben auch die Sprites von der Sarah gut gefallen. Ich glaube, das habe ich zu Markus auch schon gesagt, als wir gespielt haben in dem Moment. Also ich finde, dass sie ihre Gestik oder beziehungsweise ihre Art zu gehen, ihre Haltung ganz gut hinbekommen haben. Diese etwas hochgezogenen Schultern, dieser Gang, diese Geschwindigkeit, das kommt schon sehr, sehr nah ran an die Schauspielerin, aus meiner Sicht zumindest. Das Einzige, was uns so ein bisschen aufgefallen war, das waren die sehr langen Arme. Also wenn sie mal die Arme ausstreckt, dann wirken die so ein bisschen überproportional groß, aber das fällt nicht weiter ins Gewicht, denn der Rest sieht einfach sehr, sehr schön aus. Und das zieht sich ja eigentlich auch durch den gesamten Level durch, ne? In dem Cyberdyne Laboratory, aber auch in dem Level danach, also der Cyberdyne Factory. Da wird es dann nicht mehr ganz so bläulich, da ist es dann eher wieder metallisch. Mhm. Aber es bleibt einfach konsistent sehr, sehr schön, finde ich zumindest.
Ja, finde ich auch. Ich muss auch sagen, es ist ein richtig schönes Spiel. Ich bin auch der Meinung, die langen Arme, das war schon echt weird. Ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat, warum. Also es sieht echt komisch aus, mir beim ersten Mal spielen gar nicht aufgefallen. Aber wo ich ein bisschen Tobi Unrecht gebe, ist tatsächlich bei den Laufanimationen. Die finde ich nicht perfekt. Die sehen ein bisschen steif aus. Das gefällt mir nicht so gut. Und da habe ich so einen leichten Callback, als Sebo und ich damals über Final Vendetta gesprochen haben. Da hatte ich schon genau das gleiche Problem. Da mochte ich nämlich die G-Animation auch nicht so richtig. Also keine Ahnung, was irgendwie G-Animation und Bitmap Bureau...
Ja.
Naja.
Ja, ich finde die Grafik zweckmäßig. So, ich habe jetzt nicht gesagt, oh wow, voll die krassen Super-Animationen. Das sind sie meiner nach nicht. Ich finde die total gut gemacht. Die Gegner fallen schön hin. Das bewegt sich alles. Das ist von der Farbpalette her auch total okay. Aber mich hat es auch nicht von den Socken gehauen. Aber ich glaube, das würde auch selten ein Spiel in dem Grafikstil tun. Es sieht halt aus wie ein Spiel von früher. Oder vielleicht besser gesagt, es sieht so aus, wie man die Spiele von früher in Erinnerung hat.
Danke,
ja, also wahrscheinlich
danke,
sahen die Sachen damals ein bisschen bescheidener aus, aber für mich wirkt es halt so. Ich habe so animationsmäßig so ein bisschen an, ich glaube, es hieß Blackthorn gedacht. Muss ich denken. Kennt ihr vielleicht von Blizzard? Ich glaube, das erste oder zweite Spiel, man spielt so.
Ja, so einen langhaarigen Typ.
Genau, ich hätte jetzt aber gesagt, ein Indianer mit Shotgun oder einen indigenen, einen amerikanischen Ureinwohner mit Shotgun, irgendwie sowas, der den coolsten, der konnte nach hinten schießen. Das war halt so geil, du konntest am Gegner vorbeigehen und dann nach hinten mit der Shotgun. Das hatte auch so Animationen, wobei das ja auch noch gar nicht so alt ist im Vergleich. Genau, und ansonsten, ja, ich fand, alles ist gut getroffen und es sieht halt so aus, wie es aussehen will. Würde ich sagen. Es will ja aussehen wie ein altes Arcade-Spiel, wobei ich finde nicht, dass es aussieht wie ein Automat. Für mich war es auch eher wie was Konsoliges, aber ich glaube, sie wollten gerne wie ein Automat aussehen. Das packen, das machen die. Damit kann man leben. Ich sage jetzt nicht, dass ich da hin und weg war, aber.
Genau, es richtet sich ja auch genau an die Zielgruppe, ne? Die Bock haben auf Pixel, die Bock haben auf Unperfektionen, die einfach ein Spiel spielen wollen, das so aussieht wie früher, aber ein paar geilere Features hat und ein paar nettere Effekte noch dabei. Und ja, genau das macht es sehr, sehr gut, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Okay, dann kommen wir doch jetzt in die Zukunft. Also, Sarah gerät bis zum Prototypen-Terminator, wird dort aber überwältigt und gefangen genommen. Und wir springen in die Zukunft und spielen ihren Spross, den John, der, ich weiß gar nicht, was er machen will. Ich glaube, der möchte da zur Fabrik, damit er den Terminator zurückschicken kann oder so. Also ganz klar ist mir das nicht gewesen. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt beim zweiten und dritten Mal die Cutscenes zwischen den Levels, wo so ein bisschen erzählt wird, was gerade Phase ist und wo es jetzt hingeht. Naja, und jedenfalls sind wir John in der Zukunft und rennen rum und ballern Terminatoren ab, was ich ja als Kind immer am besten fand bei den Filmen, wenn man in die Zukunft gesprungen ist und diese kaputte Erde gesehen hat und den Krieg und Laserwaffen. Und genau das macht man, man rennt rum, man hat Krieg mit Terminatoren und benutzt Laserwaffen. Und hier kommen die Power-Ups mit ins Spiel, die Tobi schon erwähnt hatte. John kann nämlich im typischen Probotector oder wie Markus sagen würde, Contra-Stil, so eine Spread-Gun finden, die ihr alle liebt aus Probotector, diese quasi, wo sich der Schuss so aufspaltet in verschiedenen Winkeln, also man schießt so quasi einen Haufen Blasen in einem Dreieck von sich weg. Dann gibt es meine Lieblingswaffe, das ist so ein zielsuchender grüner Plasmawerfer, man ballert einfach die ganze Zeit und der findet von selbst sein Ziel.
Das ist auch meine Lieblingswaffe.
Ja, gegen die blöden Spinnenroboter. Und dann gibt es, aber die mag ich auch ganz gerne, so eine Art Laser, der relativ viel Energie abzieht und der einfach überall durchgeht. Also der schießt auch durch mehrere Gegner gleichzeitig durch.
Der kann auch durch die Decke schießen. Das ist auch ganz geil.
Mhm, genau. Das hat er. Und dann kommt hier noch ins Spiel, John hat so ein paar Handgranaten dabei. Ich glaube, er kann bis zu 6 Stück haben.
5.
Fünf? Okay, die sind auch recht effektiv. Die ziehen auch wirklich gut was ab. Auch gerade bei Bossen kann man die gut einsetzen. Ja, und man erwehrt sich hier verschiedenen Terminatoren. Laufenden, kriechenden, die nur noch Oberkörper sind, welchen, die ja so an Geschützen stehen. Und dann gibt's so nervige schwarze Flugdinger, die so rumschwirren. Und ja, man erledigt diverse Zwischenbosse. Die kriege ich gar nicht mal zusammen. Dieses bekannte Flugsuchding, das ist diese Flugdrohne mit diesen beiden Rotoren an der Seite, muss man mal bekämpfen. Und ich weiß gar nicht, auch dieses Kettending, das mit den dreieckigen Ketten. Ne? Und so wie bei Probotector oder Contra auch so eine Wand, die schießt. So ziemlich genau die eigentlich, wie am Ende vom ersten Level bei Contra der Boss, sowas taucht da auf.
Ja, stimmt. Aber da muss man nicht, das ist ganz gut, da muss man nicht einzelne Bereiche beballern, also da kann man einfach draufhauen die ganze Zeit. Und was hier noch ganz interessant ist, da gibt es das erste Mal Deckung. Man kann das auch später, da kommt in späteren Leveln, ich habe ja das Pescadero Hospital vorhin schon vorgezogen, da kann man ja auch sich in Deckung begeben und das taucht hier das erste Mal auf. Und das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Also insgesamt mag ich die Zukunftslevel sehr gerne. Die sind noch ein bisschen abwechslungsreicher, was die Grafik anbelangt. Da liegen dann auf dem Boden überall so kleine gepixelte Totenschädel rum, wie man das halt aus den Terminator-Filmen kennt. Ne? Der Himmel ist so ganz dunkel mit lauter Wolken und dann stehen aber zwischendurch noch mal ein paar Palmen, weil wir sind ja schließlich in Los Angeles in Kalifornien und da gibt's nur mal Palmen. Und das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Ich finde die Grafik hier noch mal einen Zacken geiler als in den ersten paar Leveln.
Ja, witzig, dass du das sagst. Ich hätte jetzt natürlich fast das Gegenteil gesagt. Also mir haben die Level bis hierhin besser gefallen. Ich glaube aus dem Grunde, weil sie einfach näher am Film dran sind. Also das Setting, was wir hier haben, das sieht man zwar im Film, aber immer in relativ kurzen Sequenzen. Also in diesen Rückblenden oder beziehungsweise Vorausblenden, wenn man so will. Mhm. Und ich finde, dadurch, dass es so ein Future-Setting ist, macht es das so ein ganz kleines bisschen beliebig. Als könnte es jedes andere Action-Spiel sein. Da habe ich mich in den Leveln davor, also wo man Sarah Connor tatsächlich steuert, in den Cyberdyne Labs, ein bisschen wohler mitgefühlt, weil es für mich irgendwie mehr Terminator ist und weil man da jemanden spielt, den man aus dem Film auch oder zu dem ich zumindest einen größeren Bezug aufgebaut habe.
Wobei man hier ja sagen muss, also wenn man sich die ersten beiden jetzt, ne, wir gehen jetzt nur von den ersten beiden aus, weil wir spielen hier Terminator 2 quasi, da hat man ja schon Szenen gesehen, gerade in Terminator 2 sehen die ja auch fantastisch aus, die Szenen, die in der Zukunft spielen mit diesen supergeil chromlastigen Terminatoren und diesen Panzern und so. Und das, ich finde, das haben die gut eingefangen und auch
das
die
haben
Sounds.
Sie, ja. Das haben sie
und
auf jeden Fall.
Und auch die Sounds, die Waffe. Also ich finde es sehr bezeichnend oder sehr ikonisch, dass in den Terminator-Filmen die Waffen der Zukunft sind ja Laser und die haben keine blauen Laser oder rote Laser oder grüne Laser, die haben lila Laser, also die violett.
Ja.
Und das haben sie hier übernommen und die Sounds haben sie übernommen und darum war das für mich auch total Terminator.
Ja, ja. Ist es definitiv, aber es ist kein Setting, in dem im Film großartig Handlung stattfindet und vielleicht ist das der Grund, warum ich es dann, ja, warum ich mich in den anderen wohler gefühlt habe.
Da hast du natürlich nicht Unrecht, ja, ja, das stimmt.
Und auch hier ist es so ähnlich wie bei Cyberdyne, also Level 4 und Level 5 finden beide in der Zukunft statt. Future War ist der erste, Future War, The Resistance ist der zweite und im Prinzip ist das aber auch ein langer Weg. Das heißt, wir haben hier in beiden Leveln so ein bisschen more of the same.
Ja, Teil 2, also The Resistance, spielt halt unterirdisch. In Future War bist du noch oberirdisch, die siehst du auch ein paar Palmen und hier bist du halt in Katakomben unterwegs.
Genau.
Das ist so der große Unterschied.
Aber beide recht düster und in der Zukunft.
Beides sehr kontra, sehr Run-and-Gun-lastig.
Genau. Und ab dem nächsten Level, nämlich Level Nummer 6, da haben wir ein Level, in dem im Prinzip die Filmhandlung erst einsetzt. Denn das ist im Prinzip das, was im Film als allererstes passiert. Also Arnie kommt in der Gegenwart an und landet da auf diesem Parkplatz vor der Biker-Bar, ohne Klamotten natürlich. Und genau das ist hier auch das Setting, mit dem es losgeht. Und es gibt, glaube ich, auch noch so eine nette Cutscene davor, wo diese einprägsame Szene zu sehen ist, wo dieser Maschendrahtzaun noch so am Glühen ist.
Nee, der Maschendrahtzaun, das ist beim T-1000, du meinst der halbe LKW, also hinten von dem Trailer des LKWs, da ist ja so eine Ecke weg, wo diese Kugel, Zeitreisekugel, sich quasi in den LKW reinbrennt.
Ja, ja, richtig.
Und das war im Film natürlich der absolute Shit. Das sah richtig geil aus. Aber dass sie das...
Nein.
Doch, doch.
Sah im Film scheiße
Nein.
aus. Ich habe das nämlich... Doch. Und zwar, man sieht, dass es neonrot angemalt wurde. Ich habe mir das ja gestern vorhin angeguckt und ich fand die Szene nämlich früher auch richtig geil. Und jetzt habe ich mir gedacht, Alter, das ist einfach nur Farbe. Das sieht nicht aus wie Glüh, das sieht aus wie so neonrote Farbe auf dem Fußboden und an dem Truck an ihm dran.
Aber das wird doch... Das wird doch noch... Das lässt doch nach. Das Glühen lässt ja nach. Also es gibt auf jeden Fall einen Effekt. Ich finde, das sah damals mega aus und ich finde, das haben die hier ganz toll getroffen. Und dann hast du hier wirklich einen nackten Arnie,
genau,
der im Schritt einen ordentlichen Schatten hat, was wirklich ein bisschen witzig aussieht. Aber das ist wirklich toll und hier haben wir einen richtig krassen Shift der Genres, das erste Mal.
Genau.
Die ersten Level waren Run and Gun, ein bisschen langsamer und dann in der Zukunft ein bisschen schneller. Also Sarah Connor ein bisschen langsamer und John Connor ein bisschen schneller. Aber hier haben wir wirklich einen Shift. Tobi, das war dein Lieblingslevel, oder?
Ja, genau. Der ist zwar nicht so lang gewesen, kam mir zumindest so vor, aber ich fand ihn cool. Also man hat hier dieses Brawler-Riege und man hat es hier auch auf dem Parkplatz schon direkt mit so Rocker-Typen zu tun, die einen mit Messern bedrohen und die kann man wahlweise wegkloppen oder auch wegrempeln. Also das ist schon sehr, sehr geil. Und man betritt dann die Bar und also das ist wirklich schön gemacht. Da ist richtig was los. Da sind Gäste im Hintergrund, da sind Bedienungen, die da rumrennen, da sind Neonschilder, die leuchten. Da ist Musik, richtige Musik.
Ja, das ist geil. Das ist die Originalmusik. Wenn Arnie in der Szene in die Bar kommt, da spielt ein Song aus der Jukebox. Und das ist genau der Song, der in dem Film auch ist. Das ist der Hammer.
Ja, da scheinen sie also tatsächlich die Rechte gekauft zu haben. Das ist richtig geil und macht eine sehr authentische Atmosphäre. Und ja, da rennt man dann eben so durch und prügelt sich mit Rockern, die einen mit Billardkühls verkloppen wollen. Und im Hintergrund passiert immer mal was. Da fällt einer vom Stuhl besoffen oder so. Also das fand ich richtig spaßig, das Level, weil es auch jetzt hier so richtig in die Filmhandlung eintaucht. Und ab hier spielt man im Prinzip den Film nach. Das fand ich geil.
Und ich habe ja gerade schon die Musik erwähnt. Das ist auch noch so geil. Wir haben nicht nur den Song, der in der Bar gespielt wird, beim Boss, dem Angry Bartender, der mit einer Schrotflinte auf uns schießt. Da wird tatsächlich Bad to the Bone gespielt. Also der Song auch aus dem Film. Die haben nicht nur einen, die haben gleich zwei Songs lizenziert für das Spiel. Das ist so ein geiler Moment. Es ist richtig gut.
Voll.
Okay. Mein least favorite Level, ich fand den blöd, weil...
Kann gar nicht die Augen doll genug rollen, als dass es...
Ja, aber Alter, ganz ehrlich, Arnie ist ein fucking Terminator. Warum braucht er drei Schläge, um einen von den Menschen platt zu machen? Das macht für mich gar keinen Sinn. Also, ich fand den halt doof. Also, ich hätte gedacht, ich bratz die sowas von weg und dann fühle ich mich aber wie ein normaler Mensch. Und der einzige Angriff, der wirklich Sinn macht, weil alle anderen nerven, weil man ja dann jeden Einzelnen bearbeiten muss, ist der, wo man so mit der Schulter nach vorne, man kann dann, weil sonst dauert das ewig, und man kann so einen, da sprintet er wieder nach vorne und macht es mit der Schulter. Da kann man dann auch drei, vier Gegner gleichzeitig mit treffen. Das heißt, man räumt die schneller aus dem Weg. Aber ich habe mich doch ein bisschen geärgert, dass ich hier eine Killermaschine spiele, aber im Endeffekt bin ich nur so ein Muskeltyp, weil eigentlich, ich schlage hier mit, keine Ahnung, Presskraft 3000 zu und habe Stahlfäuste, die müssten alle brei sein und nicht so, das wirkt halt wie eine typische Kneipenschlägerei und nicht als ob der Terminator hier auftaucht und aufräumt. Ja, das mit der Musik stimmt wohl, ist mir gar nicht aufgefallen, obwohl ich den Film vorher nochmal geguckt habe, ich habe es gar nicht wiedererkannt, aber ich glaube, Markus ist unser Experten da. Genau, und der Boss nervt halt, ne? Der hat eine Shotgun, der ist super einfach, aber man muss halt immer...
Du musst ausweichen.
Ja, genau, man stellt sich halt 20 Zentimeter tiefer und dann rennt er hin, dann geht man hin und macht den Angriff. Das dauert, aber eine nette Idee ist halt, dass der Terminator ja eigentlich nicht besiegt werden kann von den Bikern. Die haben ja gar keine Chance und deswegen verliert man wohl statt Lebensenergie Zeit.
Ja.
Und der Level geht ja auf Zeit. Das finde ich ganz nett. Dann hat der Terminator halt zu lange gebraucht, diese Bikerbar aufzuräumen und dann scheitert seine Mission. Das finde ich einen schönen Twist. Und was war auch schön, was mir hier aufgefallen ist, wir haben ja vorhin über das minimalistische HUD geredet. Das ist immer an den spielbaren Charakter angepasst.
Stimmt.
Sarah hat so ein gräuliches.
Blau.
John, ja, genau. Und John hat so grüne Anzeigen und der Terminator hat halt dieses typische Rot, was er auch hätte, wenn wir aus seiner Sicht sehen, wo er so Sachen scannt und so. Das ist nett gemacht.
Auf jeden Fall. Ja. Das mit der Zeit wollte ich auch unbedingt noch erwähnen, weil das wieder sowas ist, was man im Spiel eigentlich die ganze Zeit anmerkt. Die haben sich Gedanken gemacht, selbst wenn das ein simples Spiel ist. Und auch dieser Brawler-Bereich, der kommt natürlich nicht mal im Ansatz an sowas wie Streets of Rage ran oder an die Turtles in Time, Shredder's Revenge und so. Also das kommt nicht an ein modernes Jump, das kommt nicht an einen modernen Brawler ran. Aber sie haben sich einfach Gedanken gemacht, was passiert denn? Also natürlich können diese paar Biker mit Billardkös gegen einen Terminator überhaupt nichts ausrichten. Also was machen wir? Es wird Zeit von der Uhr genommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es bei uns war, Tobi, als wir das auf der einfachsten Stufe gespielt haben, weil da ist das ja ohne Zeitlimit. Aber ab No Problemo wird dir Zeit von der Uhr genommen. Ein Unterschied, der noch ist, in dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, da hast du es nur mit dem Angry Bartender zu tun. Wenn du es ab No Problemo spielst, kommen immer wieder Fucks rein, die dich zwischendurch noch nerven und die dir zusätzliche Zeit klauen können.
Ja, genau. Und dann haben wir uns also fröhlich durch die Bar geprügelt und natürlich auch einen Schuppen auf den Grill geworfen.
Ja, auch sehr geil.
Und dann übernehmen wir die Rolle von John. Inzwischen ist der T-1000 aufgetaucht und macht sich auf die Suche nach ihm und springt rein in einen Truck und jagt ihm fröhlich hinterher, während John auf seinem Motorrad davonbraust. Ja, und da haben wir so einen Battletoads-mäßigen Racer-Level, wo man Hindernissen ausweichen muss. Man hat quasi zwei Lanes, würde man jetzt sagen, zwei Ebenen, zwischen denen man wechseln kann. Wir nennen sie mal oben und unten. Und das läuft so ab, dass vor einem tauchen Warndreiecke auf, kurz bevor ein Hindernis auftaucht. Also weiß ich, da kommt eins. Ich sollte jetzt die Straßenseite wechseln. Und es gibt so Booster-Pfeile, die muss man haben, sonst rammt einen der Truck. Also man sammelt fleißig Boosterpfeile, werden versucht, den Dreiecken auszuweichen. Und das wird halt immer schneller, sodass es nicht so ganz so einfach ist, das zu managen. Genau, und man fährt man so einen kleinen Abschnitt und dann kommt man an die Stelle, wo John in diesen Wasserkanal reinfährt und dann taucht der T-800 auf. Genau, und dann wechselt das so, dass man jetzt auf seinem Motorrad sitzt und mit dem Schrotgewehr den Truck beharten muss, während man vorne die Gitter freischießt. Also ab und zu tauchen so Gitter auf. Das wird auch alles angekündigt. Drück jetzt Kreis. Und ja, das ist ganz gut machbar. Ist eine schöne Abwechslung. Ich mochte den Level und ich war ganz stolz, dass ich habe in dem und dem anderen habe ich es einmal geschafft, allen Hindernissen auszuweichen. Und dann gab es direkt eine Trophäe. Sag ich, hier, du geiler Typ, du kannst gut Auto fahren und schießen. Ich sag, ja, stimmt, ist wie im echten Leben.
Ja, und wer den Film nicht gesehen hat, kann man vielleicht noch mal ganz kurz die Szene beschreiben. Also der T-1000 kommt immer näher, während wir auf dem Motorrad sitzen. Ne? Und deswegen muss man...
Als Zehnjähriger,
aber auch mit Arnie später, ne? Also man muss zusehen, dass man diesen Abstand hält und dass der einem nicht zu nahe kommt. Und das Ganze passiert in der seitlichen Draufsicht, ne?
Ach so, ja, aber das ganze Spiel ist ja von der Seite zu sehen.
Das weiß der Hörer ja nicht.
Jetzt wisst ihr es.
Was der Spieler übrigens auch nicht weiß, und das sehe ich hier gerade, weil ich mir Screenshots dieser Levels angucke, wie schön die Grafik eigentlich ist. Weil das waren so Levels, wo ich wirklich die ganze Zeit nur auf den, in dem Fall, weil man von links nach rechts fährt, auf den rechten Bildschirmrand geguckt habe, wo kommt ein Dreieck, also dieses Warndreieck, und wo kommen diese drei blauen Pfeile, dass ich nur nach oben und unten fahre. Und jetzt gucke ich mir hier die Screenshots an, oder auch als Tobi das dann gespielt hat, da konnte ich mal auf die Grafik gucken. Und wie schön auch diese Screenshots, wie schön diese Grafik aussieht. Das ist so schön gepixelt, das sieht so toll aus.
Und es ist vor allem eine schöne Abwechslung zu diesen ganzen düsteren Level, die alle in der Nacht oder drinnen oder im Dunkeln oder so stattgefunden haben oder unter der Erde. Jetzt ist hier ja Tag und Sonnenschein und wir fahren hier durch Los Angeles. Und ja, dementsprechend bunt ist das hier auch alles. Also die Farbpalette, das sieht wirklich sehr, sehr cool aus.
Also wir haben es geschafft, wir sind dem T-1000 entkommen, so wie im Film, und springen dann zum nächsten Level.
Pescadero Hospital. Das habe ich ja eben gerade schon vorweggenommen, da brauchen wir jetzt nicht noch groß drauf einzugehen. Das Einzige, was man noch sagen kann, hier wird der Stealth-Bereich am wichtigsten. Hier gibt es nur Nahkampf, logischerweise. Sarah hat dann ihren Schlagstock, den sie dem einen Wachmann abnimmt. Und hier, das fand ich ganz witzig, war wohl eine der Inspirationen, also vieles der Spiele, ne, wir haben Contra schon mehrfach erwähnt, oder Probotector. Hier war eine der Inspirationen Bonanza Brothers von Sega, was ich nie gespielt habe, was ich aber aus tiefster Kindheit kenne, weil ich ja ein Sega-Kind bin. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr das wusstet, ich bin Sega-Kind.
Krass.
Oder?
Ja.
Der wird nie alt. Und Bonanza Bros. War für mich immer so, ja, hätte ich nie mit Terminator irgendwie jemals in einem Satz gesagt. Aber hier kann ich's tun. Und irgendwie, ja, passt es. Also Elevator Action ist auch noch so ein Spiel, was hier Pate gestanden hat. Aber wie gesagt, wir haben ja vorhin das Hospital schon ordentlich auseinandergenommen. Danach geht's tatsächlich schon in die Infiltration des Cyberdyne Headquarters, oder Sebo?
Ja, genau. Also hier hätte man vorher die Chance, die Story zu beeinflussen. Hier kommen nämlich die Möglichkeiten, wie die wir vorhin erwähnt haben.
Stimmt. Hier geht's das erste Mal.
Genau, beim ersten Mal durchspielen habt ihr da keine Wahl. Ihr müsst also quasi die Filmhandlung nachspielen. Aber beim zweiten Mal, wenn ihr das denn schaffen solltet, habt ihr hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich programmiere den Terminator nicht um. Der bleibt eine fiese Killermaschine und verändert dementsprechend die Level, die kommen. Hier folgen wir aber der Filmhandlung. Also ne, wir gehen los und wir sagen, wir müssen, Cyberdyne hat ja hier Chip und Arm, das muss weg. Und dann gehen wir rein und haben in dem Level die Aufgabe, Bomben zu legen. Der Level ist in mehrere Ebenen unterteilt. Pro Ebene legen wir 2 Bomben, ballern random auftauchende Gegner weg. Da kommen normale Leute zu Fuß. Manchmal kommt einer mit dem Schild, da muss man den ein bisschen hauen, damit man da durchballern kann.
Oder reinsliden, das geht auch.
Ja, das meine ich eigentlich mit hauen. Das habe ich auch so mal. Ich bin eigentlich nur geslidet. Wenn du nur slidest und schießt, kann dir nichts passieren in diesem Level, weil du slidest unter diesen Selbstschussanlagen, die umlaufen, fahren einfach weg. Du slidest die kleinen blöden Fahrdinger weg. Du kannst die Schildtypen umballern und alle anderen auch. Also unser Tipp ist, slidet, was das euer Pad hergibt. Legt 8 Bomben.
Slidet oder leidet, könnte man sagen.
Mhm. Slidet in unsere DMs.
Das mach ich später, bitte.
Okay, das machst du dann später, Tobi. Ich nagel dich drauf fest, ne?
Mhm.
Gut.
Okay, also es gibt halt, genau, es gibt 4 Ebenen. Pro Ebene 2 Bomben.
In einer muss es 3 geben, weil auf dem einen Screenshot hier sehe ich 9 Bomben.
Vielleicht gibt es ganz unten nur eine und ich habe das jetzt gar nicht mehr im Schirm. Okay, auf jeden Fall, vielleicht sind es auch 3 Bomben pro Stockwerk, es sind nur 3 Stockwerke. Ich weiß das doch nicht. Auf jeden Fall, ich
Bomben. Es ist auch nicht so wichtig.
Ja, es ist nicht so wichtig. Ja. Auch so gelbe Fässer, die stehen da irgendwo rum und
Vasen, oder? Achso, jetzt sind Fässer, ich dachte, das so Vasen.
Ja, Fässer. Sebo, du hast doch gerade den Film gesehen.
Ja, hast du gesehen, was für einen Eindruck der hinterlassen hat?
Meine Güte.
Aber ja, die haben ja auch so Fässer gesammelt. Ja, das macht man und dann sprengt man das. So, bumm, das ist weg. Was kommt als nächstes?
Dann heißt es Gas geben, also ne, so genauso schnell, wie wir dort angekommen sind, müssen wir jetzt wieder vom Acker machen. Und zwar in so einem SWAT-LKW über den Highway. Und Arnie steuert das Teil, während Sarah hinten auf der Ladefläche sitzt, bei offener Tür und sich den T-1000 vom Hals halten muss, der mit dem Helikopter angeflogen kommt. Sehr tief und immer näher. Und die Besonderheit ist, wir haben hier ein neues Element in dieser Sequenz. Das heißt, wir steuern ein Fadenkreuz, mit dem wir bestimmte Bereiche auf diesem Heli treffen müssen. Das ist die Nase, der Rotor, aber später auch den T-1000 selber durch die Fensterscheibe. Und immer wenn wir einen Bereich des Helis sozusagen gedamaged haben, bekommen wir von John eine neue Waffe durchgereicht. Und das ist ziemlich cool, aber auch relativ schwierig, weil man kann sich vorstellen, alles bewegt sich, der Helikopter fliegt vor und zurück und man muss jetzt irgendwie versuchen, genau halt diese Bereiche zu treffen.
Ja, der Helikopter schießt ja auch nochmal und das ist ja dann wieder der Moment, wo man dann auch wieder in Deckung gehen muss.
Genau,
also ja, dann muss man wieder auf dem Xbox Gamepad B drücken, dann geht man wieder in Deckung. Und zwischendurch, wenn du erst die Nase, dann den Rotor und ja, nach dem T-1000 nicht mehr, aber zweimal hast du dann auch wieder solche Fahrsequenzen, ähnlich wie zuvor die Truck Chase, also mit John auf dem Motorrad und später mit dem Terminator auf dem Motorrad. Also dann musst du wieder ausweichen. Das ist ja also nochmal wieder Abwechslung.
Und das ist so ein Geduldslevel, ehrlich gesagt. Das Ausweichen vorne ist ein bisschen Reaktionstest, aber eigentlich ist der Helikopter recht einfach. Man muss nur geduldig sein. Mhm. Ich habe beim ersten Mal auch, glaube ich, hier mal ein Continue verbraucht, weil ich einfach nicht abwarten konnte. Aber alle Angriffe des Terminators werden mit so einem Ausrufezeichen, ähnlich wie beim Fahren, markiert. Wenn das erscheint, ey, einfach in Deckung gehen und kurz abwarten und dann weiterballern. Und da muss man sich halt einfach ein bisschen gedulden. In der Zeit macht er den Wagen nicht so richtig kaputt. Und mit ein bisschen Ruhe kann man das hier ganz gut in den Griff kriegen. Und ich glaube auch, das ist auch der Level, der sich noch am meisten unterscheidet, im Sinne von, es soll wie ein altes Arcade-Spiel sein, weil hier so eine Kombination aus Reaktionstest und Lightgun drin ist, die man, weiß ich nicht, aber gut, man hätte früher auch mit einem Joystick das Fadenkreuz steuern können. Vielleicht fabuliere ich auch zu viel.
Ja, Sebo, was du gerade gesagt hast mit dem Auto, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Jetzt kommt hier eine neue, in Anführungsstrichen, Lebensleiste auf das Hut, nämlich so eine gelbe und eine Engine daneben, so ein Logo von so einem Motor, kennt man aus dem Auto. Und wenn der T-1000 in dem Helikopter, wenn der nicht schnell genug kaputt gemacht wird, dann, also der beschädigt halt über Zeit diesen SWAT-Wagen. Und in dem letzten Abschnitt, wo man auf den T-1000 selber schießen muss, da rammt der einen auch. Und das macht einigermaßen Schaden. Also man kann, wenn man den nicht, also wenn man zu lange abwartet, wenn man zu oft in Deckung bleibt, dann kann es auch schon passieren, dass der Wagen, dass der SWAT-Wagen kaputt geht.
Ja, also da ist schon immer eine Dringlichkeit da, aber es ist jetzt nicht hardcore schwer.
Weil wir nicht auf hardcore schwer spielen. Wahrscheinlich wäre es, wenn wir halt auf Judgment Day spielen zum Beispiel oder von mir aus auch auf Hasta la Vista. Ich vermute mal, dass es dann doch nochmal schwerer wäre.
Bestimmt. Ich denke mal, normalerweise ist der zweite Schwierigkeitsgrad ja immer der normale. Das ist ja meistens der, der so der Standard ist. Den haben wir halt gewählt. Gut, also Terminator scheitert, wir entkommen, wir kriegen eine kleine Zwischensequenz, der T-800 fährt mit seinem Hühnerwagen, den er sich da gemopst hatte, vor den Truck und wie im Film hüpft er da auf die Motorhaube und ballert auf den T-1000.
Ist auch im Film eine meiner absoluten Lieblingsszenen, wie Arnie auf die Motorhaube des Trucks einfach drauf latscht und mit dem Maschinengewehr durch die Scheibe einfach alles in diesen T-1000 reinjagt. Ganz großartig, dass sie das im Spiel übernommen haben. Gepixelt, das sieht so toll aus.
Das ist sehr befriedigend auf jeden Fall. Ja, und dann passiert, was passieren muss. Ich weiß gar nicht, wo der Übergang jetzt kommt, dass er plötzlich im Truck sitzt, aber der Truck vom T-1000, der dieses Kühlkrams da, dieses Hydrogen transportiert, crasht. Es gibt eine kurze Verschnaufspause, das Ding vereist und wir sind in der Stahlfabrik.
Zum großen Showdown.
Und das war beim ersten Mal mein Hass-Level. Hier, glaube ich, 6 oder 7 Continues verloren. Dabei muss man eigentlich nur schnell genug reagieren. Das habe ich aber nicht so gewusst. Und so ein bisschen auswendig wissen ist nicht verkehrt. Was nämlich jetzt folgt, ist eine Verfolgungsjagd. Wir steuern Sarah, vor ihr rennt John und hinter uns der T-1000. Und der taucht halt ab und an auf. Und wenn der auftaucht, muss man sofort auf ihn schießen. Also wirklich so, er taucht auf und du hast so maximal eine halbe Sekunde Zeit und dann musst du losballern, sonst bist du halt platt oder John ist platt. Immer 3 Schüsse mit dem Schrotgewehr, dann kippt er wieder um. Und wir haben noch die Möglichkeit, hier ein Stahlrohr auf ihn drauffallen zu lassen und ihm in der Presse Platz zu machen und so. Und das ist eher einfach so ein bisschen so ein Reaktionstest. Den habe ich halt hardcore verkackt beim ersten Mal. Also ich habe ihn einmal getroffen, dann bin ich beim nächsten Mal gestorben. Dann habe ich ihn 2-mal getroffen, dann bin ich beim 3. Mal gestorben. So habe ich mich dann da durchgehaschelt und bin am Ende mit einem einzigen Continue dann in den Endkampf gegangen. Denn hier ist es noch nicht vorbei. Also wir kennen das, der T-1000 folgt den beiden, Arnie taucht auf, rettend krabbelt er hoch und bumst dem T-1000 eine Granate in die Brust. Der fällt rückwärts runter in den Stahl und ist Vergangenheit, Geschichte, auch Stahl, flüssig, ach was weiß ich. Und Arnie sagt auch, ihr müsst mich auch runterlassen in den Stahl und dann lassen sie auch Arnie in den Stahl.
Aber ganz kurz, also da war ich ein bisschen irritiert, weil das sehr, sehr schnell ging. Also
ja,
das stimmt. Wer den Film kennt, weiß, das ist der Showdown und mehr oder weniger auch das Ende des Films. Und das ist relativ schnell vorbei und auch einigermaßen unspektakulär, fand ich zumindest.
Ja, was geht der Level? 1,5 Minuten? So, wenn man da flott durchflitzt?
Ja, wenn ich hier auf den Timer gucke, dann hat man 3 Minuten Zeit insgesamt.
Ja, aber dafür, dass es der Endboss eigentlich sein soll, fand ich es sehr, sehr kurz.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Wenn ich da nochmal das Amiga-Spiel zu Rate ziehen darf, da gab es einen One-on-One-Fighting-Game-Bereich. Hätte man, wäre natürlich nochmal neue Mechanik gewesen. Und ein One-on-One-Fighting-Game zu machen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich vermute, es war klug von denen, das nicht zu machen. Aber das wäre schon geil gewesen, hättest du hier ein One-on-One-Fighting-Game teilgehabt, der T-800 gegen den T-1000.
Stimmt, das passiert ja im Film auch. Ja, die prügeln sich.
Genau,
ja.
Die prügeln sich im Film. Also das hätte man in irgendeiner Form durchaus da noch reinbringen dürfen.
Ja, das stimmt. Also zumindest hätte man den Bosskampf hier ein bisschen komplexer halten können. Also da waren ja die Bosse in den davorigen Leveln deutlich herausfordernder als das hier, ne?
Also im Prinzip gibt es hier ja keinen Bosskampf. Also,
genau, das ist ja das, was mich so irritiert hat.
Das ist ja nur weglaufen. Ich bin überhaupt kein Fan von Bosskämpfen, muss ich dazu sagen. Aber hier war ich trotz alledem, obwohl ich kein Fan von Bosskämpfen bin, ein bisschen enttäuscht.
Also ich meine, der T-1000 ist ja der Antagonist.
Genau.
Also der Bösewicht in dem ganzen Film und im Spiel, der uns die ganze Zeit verfolgt und begleitet. Also eigentlich müsste ja hier der ganz große Showdown stattfinden.
Aber wir kennen doch auch den Film und da läuft es ja genauso ab. Und da wir ja Sarah und John spielen, wissen wir ja schon genau, Sarah kann ihn nicht platt machen, John kann eh nichts tun. Also was sollten sie denn machen? Im Endeffekt bin ich froh drum, Das ist ein kleiner Reaktionstest, dann hast du das geschafft. Ich hätte jetzt auch kein, also ich fand es nicht schlimm.
Nee, aus Gründen ist das Spiel auch noch nicht vorbei und der ganz große Bosskampf kommt ja eh noch.
Aber trotz alledem, ich hätte mir was gewünscht, weil, wie gesagt, im Film prügeln sie sich auch. Also irgendwas hätten sie hier gerne machen dürfen. Das wäre schon ganz cool gewesen. Ja,
auch gerne ein bisschen von der Filmhandlung entfernt. Hauptsache es wäre ein kleines bisschen dem bösen T-1000 gerechter geworden.
Ja, finde ich auch.
Ja, der kommt eh im Spiel viel zu kurz. Also wenn man den Film nicht kennt, hat man eigentlich gar keine Ahnung, wer da eine so wirklich verfolgt. Weil ich habe auch gemerkt, im Film taucht er auch nicht so viel auf. Ich hatte den auch präsenter im Kopf, aber er hat schon so ein bisschen Screentime. Und im Spiel, wie gesagt, also wir haben jetzt von der Biker Bar bis Steelbell, das sind Level 11, von Level 6 bis 11, sehen wir ihn in Level 7 und 8. Und in Level 10 und 11. Und das ist seine gesamte Präsenz im Spiel.
Ja, gut, aber wenn man davon ausgeht, dass wir in Terminator 2 den Terminator, also Arnie, in anderthalb Leveln spielen, nämlich in der Biker Bar und im zweiten Teil der Truck Chase. Ja.
Oh, und wir spielen ihn ja auch auf dem Motorrad.
Genau, das meinte ich. Das wäre die Truck Chase, der zweite Teil der Truck Chase. Die Biker Bar und der zweite Teil der Truck Chase. Aber komm, jetzt gibt's noch ein richtiges Ende, oder? Das wäre ja, was soll denn das? Sebo, ein Level haben wir noch.
Ja, genau, dann geht's ab in die Zukunft. Hier steht Future War Retribution auf unserem Sheet. Da spielen wir wieder John in der Zukunft. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber er zieht nochmal los, um was gerade zu biegen und ballert sich nochmal kräftigst durch Gegnerhorden. Und
Ich kann dir sagen was. Das ist sein Weg zur Fabrik, beziehungsweise zum Time-Übergangsgerät, um den T-800 da reinzustecken und in die Vergangenheit zu schicken.
Ah, okay, warum passiert das denn? Ja, okay, das hätte man ja auch vielleicht vorher machen können. Aber gut, wir machen das jetzt nochmal.
Dann haben wir einen Loop, Sebo. Wir haben einen Loop. Ist doch super.
Ja, okay. Also auf jeden Fall macht man nochmal das Gleiche wie in den letzten Zukunftsleveln auch, nur diesmal in schwer. Also man kommt ganz gut durch und dann gibt es so einen Break, ich glaube so beim letzten Drittel. Und da taucht so ein Zwischenboss auf, nochmal dieses mit einem Ding mit den Ketten, dieses Kettenfahrzeug, da ist auch ein Checkpoint und dann geht's mit einem Fahrstuhl schräg runter und bevor man dann nach einigen Gehüpfe zum Boss kommt, gibt's halt die eine Szene, die mich gekillt hat. Man fährt mit einem Fahrstuhl, ich mach so gerade so eine Handbewegung, so schräg quer nach unten. Dabei tauchen über einem so explodierende Gegner auf und schräg überall an den Wänden kommen vier Kanonen, die jeweils so einen durchgehenden Laser feuern. Und wenn der einen trifft, wird man beschädigt. Ja. Und das Spiel sagt nochmal, du kannst dein Fadenkreuz steuern. Aber meine Fresse, das bringt gar nichts. Weil der einzige Winkel, in dem ich die Kanonen treffen kann, wenn ich mein Fadenkreuz steuere, ist der Winkel, in dem sie mich auch treffen. Und dadurch killen sie mich. Deswegen mein Tipp, stellt euch auf die Plattform, ballert einfach durch die Bank geradeaus, dann bratzt ihr die Dinger jedes Mal weg, bevor sie auf dem Bildschirm auftauchen. Und das Problem ist halt nur, man muss auf jeden Fall bei dem Dreiecksding ein bisschen Lebensenergie übrig behalten und man sollte eine Granate im Gepäck haben, denn wenn man ihr so wie ich spielt, dass man mit einem Lebenspunkt unten ankommt, kommt auf dem nächsten Tipps, kommt ein Terminator, der schräg nach unten schießt mit einer Gatling-Gun. Und man hat keine Chance, den Schaden zu fügen, ohne selbst getroffen zu werden, außer man hat eine Granate dabei. Dann kann man den nämlich wegbratzen. Und dann kommt eine sehr nervige Hüpfstelle und dann kommt ein Boss und dann denkt man, ich hab's geschafft. Und wenn man den besiegt hat, hat der noch eine zweite Phase. Und ich war schon so bei so letzter Credit, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Und dann war ich wirklich bei null Credits und beim letzten Lebenspunkt und hab ihn dann gerade noch so bezwungen. Sonst hätte ich's auch nicht durchgespielt. Aber das ist echt eine überraschende Steigerung im Schwierigkeitsgrad. Ich fand, vorher geht man da durch wie Butter, ohne sich wirklich Stress machen zu müssen. Ja, ein bisschen aufmerksam sein, aber schwer ist es nie. Und hier zieht es wirklich an und wird moderat schwierig.
Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe da kaum Erinnerung dran.
Ist ja auch erst ein paar Tage her, Tobi. Wir werden älter, da vergisst man Dinge auch mal.
Ich habe es einmal gespielt.
Den Boss habe ich auch nur einmal gespielt. Ich sehe hier gerade die Screenshots vor mir von dem und hab da keine echten Erinnerungen dran, aber wie geil dieser Boss bitte aussieht, wie detailliert der ist. Ach, die Grafik, das ist einfach ein Träumchen. Also wer auf Pixelgrafik steht, der muss sich dieses Spiel einfach angucken. Zumindest angucken, es ist wirklich, wirklich schön. Und Ich finde, in der zweiten Phase, wo man diese Plattformen hat, ich bin ja kein großer Fan von Plattformen, also von Plattformen in so Hüpfspielen. Aber hier muss ich sagen, wenn man die Pattern von der zweiten Phase einmal gerafft hat, dann war die eigentlich gar nicht so schwer. Man muss halt hinkommen. Das war mein Problem jetzt beim zweiten Durchspielen. Da habe ich nämlich einen anderen Weg gewählt und dann spielt man nicht John, sondern Sarah Connor in der Zukunft. Warum ist jetzt erstmal egal. Und da gibt's einen anderen Zwischenboss. Da kommen nämlich so zwei Terminator. Und Heidewitzka, die haben mich fertig gemacht, die beiden. Da habe ich all meine Continues verbraten. Und dann bin ich gar nicht erst bis zu diesem Boss hingekommen. Das war scheiße.
Ich hatte da einfach keinen Bock mehr. Ich habe das gestern Abend gemacht und ich hatte Glück. Also bei mir kamen auch die beiden Terminator. Ich dachte, ach cool, dann ist es halt das jetzt das Endding und dann ist es durch. Und dann habe ich die beiden weggebratzt.
Ja.
Also mein Tipp, auch einfach so links unten in die Ecke hocken und dann Granaten schmeißen, bis die alle sind. Dann hat man es eigentlich schon fast geschafft und dann nur noch draufhalten. Das geht. Aber dann kommt genau der gleiche Level nochmal, den ich gerade beschrieben habe. Den spielt man dann mit Sarah statt mit John. Und ich denke mir, das machen die doch jetzt nicht. Und war ja genau die gleiche Stelle. Der scheiß Kettenroboter, wieder der Fahrstuhl mit den Selbstschusskanonen und dann auf dem Weg zum Boss. Und ich hatte noch zwei Credits. Ich habe gedacht, ganz ehrlich, das gebe ich mir heute nicht mehr. Und deswegen habe ich es nicht noch im alternativen Pfad durchgespielt. Sorry, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Das war diese, gestern Abend erst gemacht, reicht. Andererseits ist das vielleicht einfach auch, dass wir alt und faul geworden sind. Denn wenn wir ehrlich sind, lang ist das Spiel nicht.
Nein,
also,
nein.
Wenn man sich so ein bisschen doof anstellt, dann braucht man eine Stunde, bis man die Credits sieht. Und dann war es das eigentlich
ja,
schon.
Ja, ungefähr eine Stunde, ja. Sebo, du hast uns neulich einen Screenshot geschickt.
Ja.
Und da war deine Zeit 52 Minuten und 27 Sekunden. Du hast 1,895 Millionen Punkte gemacht, 548 Kills, du bist 11-mal gestorben und deine beste Kette, schön übersetzt, sind 50. Du hast insgesamt den Rang B erreicht. So. Alle, die das schon mal gespielt haben, wissen jetzt, ob sie besser oder schlechter sind als Sebo.
Also ich war beim zweiten Durchgang viel besser mit der IT-Strecke. Da habe ich, glaube ich, in 8 Level den S-Rank erreicht, aber das habe ich halt nicht durchgespielt.
Ja, traurig, naja, traurig.
Ja, genau. Ja, sowas gibt's auch immer mit Levelende. Du wirst gerankt. Ich weiß nicht genau, woraus basiert. Wahrscheinlich auf deinen Punkten, weil Zeit und Tote zählen, glaube ich, nicht wirklich. Was haben wir hier noch? Du hast gerade die Kette erwähnt. Wenn ich nämlich Gegner kille, ohne getroffen zu werden, steigen irgendwann die Punkte. Und du hast oben so einen Multiplikator, der wird dann mal 2 und später mal 3. Also ein Gegner fängt an mit 500 Punkten und kann dir dann, wenn du besser wirst, auch gleich 2000 geben für den gleichen Gegner. Und dann kommt's auch noch drauf an, wie du ihn besiegst. Wenn du ihn wegballerst, gibt's die wenigsten Punkte. Wenn du ihn im Nahkampf umhaust, gibt's, glaube ich, nochmal doppelt so viele Punkte.
Ja, stimmt.
Also wer auf Highscores ist, geht in den Nahkampf und wird nicht getroffen, bestenfalls. Ja, dann haben wir das Spiel durch und viel mehr können wir jetzt gar nicht so sagen. Es gibt noch einen Boss-Rush-Modus wohl, den man freischalten kann und noch einen anderen Modus. Also es gibt irgendwie zwei Modi, die sind ausgegraut, die kann man erst auswählen, wenn man das Spiel durchgespielt hat und dann, wenn man das Spiel alternativ durchgespielt hat und dann, wenn man das Spiel auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt hat, Judgment Day, dann kann man auch ein Cheat-Menü freischalten. Ich frage mich nur, wozu braucht man das dann noch? Dann ist man doch schon der Boss.
Ja, dann ist man schon gut, ja.
Ja, eben, also wenn ich quasi auf Nightmare das Spiel bezwungen habe, da brauche ich doch keine Cheatcodes, da bin ich doch so geil, da brauche ich nicht cheaten. Gib mir doch die Cheats, wenn ich es nicht geschissen kriege, dann kann ich die auch gebrauchen. Aber naja, so ist es halt. Ja, jetzt haben wir alle Level einmal durch mit euch. Ihr habt, glaube ich, einen groben Eindruck. Ihr wisst, wie spielt sich das, wie lange dauert das, wie sieht das aus. Haben wir denn was dazu gesagt, wie das Ganze klingt? Also ich weiß, wir haben die Musik in der Bar erwähnt und ich war, ehrlich gesagt, zweimal kurz raus, das Baby füttern. Habt ihr die Musik erwähnt?
Nicht wirklich. Und ich kann mich ehrlicherweise, und ich habe das Spiel nur einmal gespielt, und das liegt ja immerhin auch schon 3 oder 4 Tage zurück,
so lange,
wirklich an die Musik erinnern. Das kann ja gut oder schlecht sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die in dem Moment, als ich es gespielt habe, irgendwie als nervig empfunden habe. Im Gegenteil, ich glaube, ich war sogar ganz angetan und habe in dem Moment noch gedacht, dass das alles ganz gut zusammenpasst. Aber scheinbar war sie nicht so memorabel, dass ich mich jetzt noch irgendwie großartig daran erinnern könnte. Außer, wie vorhin schon erwähnt, diese echten Musikstücke, die dann dort in der Bar zum Beispiel laufen. Aber was jetzt so in-game ansonsten los ist, boah, weiß ich gar nicht mehr so genau.
Also wir hören natürlich diverse Male das Thema, das Terminator-Thema von Brad Fiedel in verschiedenen Varianten. Das hört man diverse Male und insgesamt, ich finde den Soundtrack schon recht geil. Das ist wirklich gut. Er passt nicht zu 100% zu dem, was man sieht. Und damit meine ich, dass das kein Chiptune ist. Also es ist schon eher moderne Musik im Vergleich zu den gepixelten Bildern, die man halt im Game selber sieht.
Ja, stimmt. Witzig, das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt, wo du sagst, klar, eigentlich hätte das so ein Chiptune-Soundtrack kriegen müssen. Hat's nicht. Ich habe ihn beim Spielen als angenehm empfunden und treibend. Er baut das Thema ein ab und zu. Das ist immer schön. Auch so Variationen von dem Thema. Das hat schon einen schönen Soundtrack. Jetzt nicht so, dass ich sagen würde, den höre ich mir nochmal an. Aber klingt halt wie ein aktueller Soundtrack eher.
Wie von einem aktuellen Actionspiel halt.
Genau, vielleicht ein bisschen synthy, vielleicht schon so ein bisschen retro irgendwie, aber er ist halt kein Chiptune.
Ja, aber vielleicht ist es so ein bisschen übertragbar auch auf die Grafik, die möchte auch alt sein und wirkt auch alt, aber nutzt moderne Technologie und mutet daher auch schöner an. Es gibt Beleuchtung, es gibt mehr Farben, ne, haben wir alles schon eben so ein bisschen beschrieben. Und das macht die Musik hier vielleicht auch, ne? Wenn du sagst, die klingt schon so ein bisschen alt und referenziert vielleicht an alte Chiptune-Sounds, aber im modernen Gewand und mit moderner Instrumentierung. Und das ist ja im Prinzip auch das, was diese ja, Neo-Retro-Spiele so ein bisschen wollen, ne? Die wollen ja gerne irgendwie alt wirken, aber nicht alt sein oder nicht altbacken sein.
Tobi, du hast gerade Technik erwähnt, ne? Die Musik, da können wir vielleicht nochmal ein ganz bisschen, also wir machen jetzt hier keinen ausufernden Making-of-Part, wir haben hier ein neues Spiel, trotzdem so ein paar kleine Hintergrundinfos. Wie gesagt, Technik, also eine Sache, die ich ganz spannend fand, das Ganze ist ja auf einer eigenen Engine gebaut, die heißt Abstraction Engine, das hat der Matthew Cope in einem Interview erzählt. Und da liegt der Fokus vor allen Dingen auf Portierbarkeit. Und das ist etwas, was ich für die Zukunft total spannend finde. Denn die möchten das Ganze nicht nur auf den ganzen modernen Systemen haben. Und Sebo, du hast es ja vorhin aufgezählt, worauf es das alles gibt. Nämlich auf so ziemlich allem, was aktuell ist. Die wollen das ganz gerne auch runterporten auf alte Systeme. Der Mike Tucker, der ist ja eh großer Mega Drive-Fan. Das hat er mit mir gemeinsam. Und ich stelle mir das schon geil vor, wenn die das irgendwie hinkriegen, das aufs Mega Drive oder Super Nintendo zu porten. Klar, ich denke mal, auf Neo Geo wäre das jetzt nicht ganz so das Problem, aber Mega Drive fände ich schon geil.
Voll. Hätte ich auch Bock drauf, obwohl ich kein Sega-Kind bin.
Wäre mega.
Ansonsten kann man vielleicht noch sagen, Sebo, du hast vorhin schon Reef Entertainment erwähnt. Die haben das Spiel ja gepublished. Die haben Bitmap Bureau tatsächlich auch beauftragt, dieses Spiel zu machen. Das ist also kein Spiel, von dem Mike Tucker und Co. gesagt haben, oh, wir müssen jetzt unbedingt ein Terminator-Game machen. Denn die Rechte von Terminator, also von dem Franchise für Games, liegen bei Reef Entertainment. Die haben auch schon Terminator Resistance gemacht. Das ist ein modernes Terminator-Spiel. Habe ich hier auch irgendwo rumfliegen. Ich habe es aber leider immer noch nicht gespielt. Das soll recht gut sein. Reef haben ja auch vorher diesen Rambo-Shooter gemacht, der ganz schrecklich sein soll. Ich weiß nicht, Sebo, hast du das gespielt?
3D-Spiel?
Ja,
War das on-rail ja, ja. 3D? Nee, ich habe davon gehört, aber ich habe das nicht gespielt.
Hast du das Terminator-Spiel gespielt von denen?
Nö.
Auch nicht, okay.
Ich glaube nicht, außer das war das letzte. Ist das dieses aktuelle?
Ja, das ist relativ aktuell, ja.
Dann habe ich das gespielt. Haben die nicht auch Robocop gemacht?
Nein, das ist nicht von denen.
Okay, also habe ich jedenfalls Terminator Resistance gespielt. Das war ganz cool.
Genau, also die haben auf jeden Fall das Bitmap Bureau und Mike Tucker um Mike Tucker herum engagiert dafür. Und für Mike war halt klar, hey, was hätte Capcom oder Konami 92 aus dem Terminator-Franchise gemacht? Haben wir ja schon mehrfach jetzt heute gesagt. Die wollten das Spiel machen, was wir eigentlich haben sollten, was wir schon damals haben sollten. Und wir kennen das ja, ne? Xenocrisis und Final Vendetta. Und das eine Spiel, dessen Namen ich immer vergesse, Mike, möge es mir verzeihen, wenn er das hier hört. Sorry, Mike. Die sind erfahren, was 16-bittige Grafik anbelangt, vielleicht auch 32-Bit-Pixel-Grafik. Haben wir jetzt ja auch schon hier gesagt, Spiel sieht toll aus. Und dieses Multi-Genre-Design, das ist kein Gimmick, das haben sie auch in Interviews gesagt. Das ist eine sehr bewusste Designentscheidung gewesen, weil sie, Tobi, das war auch deine Meinung, als wir das gespielt haben, sie haben sich dem Spiel halt von der Filmseite her genähert. Also welche Szenen sind ikonisch, was können wir machen und mit welchen Genres setzen wir das am besten um?
Genau, das sind ja genau die Spielmechaniken oder die Genres, die mit diesen Szenen halt fitten. Und logischerweise sind das Brawler, Autoverfolgungsjagden beziehungsweise Motorradverfolgungsjagden und Run-and-Gun-Orgien. Das gleiche haben wir auch schon bei dem Amiga-Spiel gesehen. Ein bisschen schlechtere Umsetzung. Mhm. One-on-One-Fighting-Games haben wir hier nicht. Hätten wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle gewünscht. Oder du dir zumindest am Ende. Mhm. Aber ansonsten, ja, ist es wahrscheinlich genau dieselbe Entscheidung gewesen wie damals auf dem Amiga auch schon. Nur, dass sie dann da leider ein bisschen schlechter umgesetzt worden sind. Aber das ist, glaube ich, auch der einzig richtige Weg, mit dem man sich hier nähern kann, wenn man eine Filmumsetzung macht, beziehungsweise einen Film nacherzählen möchte, spielerisch. Mhm. Und insofern finde ich das sehr gelungen und abwechslungsreich. Und was mir besonders gut gefallen hat, und da greife ich jetzt vielleicht schon so ein bisschen vor, ist, dass es selbst in den einzelnen Genres dieses Mixes auch nochmal Unterschiede gibt. Mhm. Das finde ich schon sehr, sehr schön gelöst. Da ist ordentlich Abwechslung drin. Es wird auf keinen Fall langweilig.
Findet ihr denn diesen Genre-Mix, Tobi? Du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, das haben wir jetzt heute schon öfter gesagt, in dem Spiel organisch? Also passt das alles zusammen oder wirkt das Spiel dadurch eher episodisch? Was würdet ihr sagen?
Voll organisch. Mir ist das nämlich gar nicht aufgefallen, bis du das thematisiert hast für die Folge in unserem Skript. Ich habe das gar nicht bemerkt, dass ich verschiedene Genres spiele. Für mich war das so, ja, passt schon. Das ist so das Spiel halt.
Das ist ja ein Riesenkompliment, was man dem Ganzen machen kann. Also wenn du das nicht gemerkt hast, wie geil ist das?
Also episodisch höchstens durch die Filmszenen, die relativ hart aneinander geschnitten sind, weil die Übergänge fehlen oder weil sie stark verkürzt sind. Aber rein spielerisch ist mir das auch jetzt nicht aufgefallen. Also da habe ich keinen Bruch festgestellt zumindest.
Wobei wir da ja auch noch mal erwähnen müssen. Sebo hat es auch schon an ein oder zwei Stellen erwähnt. Es gibt immer Cutscenes zwischen den einzelnen Levels. Das ist teilweise in Ingame-Grafik. Es ist teilweise aber auch in sehr schön gepixelten Bildern erzählt mit Text. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass wir nur Text in dem Spiel hatten, dass das berühmte Hasta la vista, Baby nicht gesagt wurde, also dass die keinen Filmsample genommen haben. Nicht schlimm, ich fand es nicht schlimm, aber ein bisschen überrascht hat es mich schon.
Übrigens auch cool, haben wir ein bisschen vergessen vorhin, wenn es zum Continue kommt, also wenn das Spiel uns fragt, ob wir Continue nutzen möchten oder nicht, da haben wir auch diese sehr ikonische Szene mit Arnie oder von Arnie im Stahl, wie er da runtergelassen wird, nur noch seine Hand guckt raus und je nachdem, wie wir uns entscheiden, macht er den Daumen runter oder hoch. Das finde ich auch sehr, sehr geil. Also es sind so diese kleinen, liebevollen Referenzen, auch die Bezeichnung der Schwierigkeitsgrade mit Hasta la vista, Baby und No Problemo und so weiter, die das Spiel auch wieder so liebenswert machen und das einfach diese Stimmung des Films gut einfangen. Also das finde ich sehr, sehr gelungen an vielen Stellen.
Ja, Tobi, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also die haben, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, sich einfach Gedanken gemacht. Und eine Sache möchte ich dann noch ganz kurz erwähnen, weil mir das einfach aufgefallen ist. Du hast ja die Möglichkeit, dich zu entscheiden, verschiedene Wege zu gehen. Also lässt du den Terminator umprogrammieren, wie im Film, oder machst du das nicht? Und wenn du das nicht machst, wenn er am Ende den eingefrorenen T-1000 erschießt, wo er im Film Hasta la vista, Baby sagt. Da sagt er das in der Version, wenn er nicht umprogrammiert wurde, sagt er das nicht, weil er ja nicht lernen konnte. Er konnte nicht dazulernen. Und selbst an so einen Kleinkram haben die gedacht. Und das finde ich sehr beeindruckend. Da merkt man einfach, da sitzen Leute an den Computern, die dieses Spiel gebaut haben, die sich mit dem Franchise, mit der Figur, mit dem Film auseinandergesetzt haben und Ideen reingebracht haben. Das finde ich halt mega cool.
Gebe ich dir recht.
Ein schönes Detail. Okay, aber mal weg von schönen Details. Kommen wir doch mal zum Fazit. Wie fandet ihr das Spiel denn? Jetzt haben wir lang und breit über Genres geredet, jeden Level aufgedröselt, uns die Grafik angeschaut, ein bisschen über die Musik gequatscht, Hintergründe offengelegt, das Franchise sehr breit besprochen. Aber würden wir denn sagen, Leute, holt euch dieses Spiel oder eher nicht? Tobi, leg du doch mal los.
Ja, Tobi fängt an, das finde ich gut. Tobi, du hast, während wir gespielt haben, so einen schönen Satz gesagt. Weißt du den noch?
Ja, so ungefähr. Ich habe, glaube ich, gesagt, geiles Spiel, aber ich würde es mir trotzdem nicht kaufen.
Ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Du hast sogar den Preis gelobt. Also du hast gesagt, der Preis ist total gerechtfertigt.
Genau, ich habe mir die Box, die du da zu Hause rumliegen hast, angeguckt, die wirklich bis oben hin vollgestopft ist mit Dingen und noch mehr, die nicht reingepasst haben. Münzen und Fahnen und Heftchen und Karten und keine Ahnung. Also wirklich sehr wertig und umfangreich. Aber wir wollen ja über das Spiel selber sprechen, nicht über die Verpackung. Das hat mir aber auch gut gefallen. Ich glaube, das hört man ja mal schon so ein bisschen raus, wenn man hier im Podcast über irgendwas spricht. Und mich hat das angesprochen, definitiv. Mich hat das abgeholt. Ich mag den Film und ich habe mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe auch den Film gefühlt in dem Spiel. Ich mochte den Genre-Mix. Ich mochte nicht jedes Level. Aber so als Gesamtpaket fand ich das schon sehr gelungen. Die tolle Grafik haben wir auch schon erwähnt, fand ich auch super. Insgesamt ein Liebhaberstück. Ich weiß nicht, ob es für jedermann etwas ist, der den Film beispielsweise nicht kennt oder der nicht so Bock auf Retro-Ästhetik hat. Aber ich denke, in der Nische, an die es sich richtet, wird es sehr, sehr gut ankommen. Bei mir hat es auf jeden Fall geschafft. Und ich würde 4 von 5 Punkten vergeben.
Krass.
Ja.
Ja, also ich habe es mir nur digital gekauft, nicht in einer wundervollen Vorbesteller-Edition. Da kann ja Markus vielleicht gleich mal was zu sagen. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, mich vorher gar nicht so sehr über das Spiel schlau gemacht. Markus hatte nur gesagt, wollen wir nicht drüber sprechen? Und ich meinte, jupp, dann habe ich jetzt einen Grund, das zu kaufen. Ich hatte mal einen Trailer gesehen und dann habe ich es mir gekauft und ich war erstmal schockiert. Ich hatte nämlich in dem Trailer aus Gründen gar nicht so bemerkt, dass das ja so richtig wie ein altes Spiel aussieht, sondern ich dachte, das hat so fetzige aktuelle 2D-Grafik. Das ist ein bombastisches Spiel. Das war's dann gar nicht, sondern halt eher dieses Retro-Erlebnis. Und ich muss sagen, ich habe, lass mich lügen, was kostet das? Habe ich 25 oder 30
27?
Euro dafür bezahlt? Ja, irgendwie sowas digital. Kann er da gerade nicht gucken, was es im Store kostet, denn ich besitze es ja schon. Auf jeden Fall fand ich das viel zu teuer. Ich würde sagen, wenn, dann kann man da bestimmt mal 15 Euro für bezahlen, wenn man Bock drauf hat. Ich war jedenfalls nach dem ersten Durchspielen extrem unterwältigt, dachte mir, okay, das war's. Das ist weder besonders abwechslungsreich noch besonders unterhaltsam und im Endeffekt baller ich halt und laufe von links nach rechts und es ist auch gar nicht so schwer. Also nach dem ersten Mal hätte ich noch nicht mal eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Jetzt, wo ich es nochmal durchgespielt habe, muss ich sagen, es ist doch wirklich ganz unterhaltsam. Oder ich habe es, glaube ich, 3-mal gespielt. Genau, einmal so fast durch, dann einmal durch und dann fast den zweiten Story-Strang durch. Das kann man schon machen. Gerade wenn man Bock auf so ein bisschen Geballer hat, ist das echt nett. Ich finde es zu teuer dafür, dass man das Ding nach 40 Minuten durch hat. Und ja, okay, es hat wieder Spielwert. Aber ob das jetzt wegen den 2 Level, die man dann extra kriegt oder 3, unbedingt so lohnt. Man muss halt schon richtig Bock darauf haben und ich würde dem so 2,5 von 5 geben, wenn wir in dem Rahmen bleiben. Das ist für mich ein durchschnittliches Spiel, das ist patent gemacht. Ich sehe, dass da Liebe drin steckt und ich finde, da kann man noch viel dran wertschätzen, aber es ist jetzt nichts, wo ich hingehe und sage, das müsst ihr unbedingt spielen. So, wer Interesse an dem Film hat, an den Retro-Games, kann da gerne ran, aber ich hätte es mir ehrlich gesagt, hätten wir es hier nicht besprochen und ich hätte so ein bisschen Bock auf sowas gehabt, aber auch, glaube ich, nicht geholt. Für mich war das so, Markus meint, wollen wir drüber reden? Ich sage so, cool, dann habe ich einen Grund, mir ein Spiel zu kaufen.
Jetzt bin ich wieder schuld.
Ja, so ist das.
Ja, ich bin ja ein großer Bitmap Bureau-Fan, seitdem wir das erste Mal mit Mike Tucker gesprochen haben. Grüße gehen raus. Er wird das hier ja garantiert in voller Länge auf Deutsch hören.
Bestimmt.
Und ich habe mir die große Box vorbestellt. Und die war gar nicht so günstig. Die hat irgendwie, ich glaube, um die 100 Euro gekostet. Da ist auch echt viel...
Holy shit.
Ja, da ist auch echt viel Kram drin. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann ist das alles nur TINF. Da ist ein Steelbook drin und da ist eine kleine Münze drin und eine ganz große Münze drin und 2 Flaggen und ein Artbook. Sebo, du magst ja Artbooks. Das ist nur ein kleines.
Ich liebe Artbooks. Aber ist es DIN A4, sonst ist es doof.
Nein, es ist natürlich nur ein kleines Artbook. So in der Größe von so einer DVD-Blu-ray-Verpackung. Aber trotzdem, da ist viel drin und da steckt viel Liebe drin. Und ich finde, das merkt man. Und nachdem ich gestern das Ganze nochmal mit dem anderen Weg gespielt habe und gemerkt habe, oh, da haben die sich richtig Gedanken gemacht. Da muss ich sagen, hat das Spiel noch mal ein bisschen bei mir gewonnen. Das ist an der einen oder anderen Stelle für mich echt frustig gewesen. Also gerade der Level im Sanatorium, da habe ich gestern euch in den Gruppenchat geschrieben, ich hasse den Sanatoriumslevel oder irgendwie sowas in dem Dreh habe ich geschrieben.
Ja, du warst auf jeden Fall, ich saß auch gerade da, auch Markus, das geht doch.
Nee, ich war wirklich pisst, weil ich gedacht habe, ey, ich muss doch mit so vielen Continues wie möglich zum Ende kommen, zumal ich in dem Biker-Level an dem blöden Continue vorbeigefahren bin. Das ist nämlich oben gewesen und ich war gerade auf der unteren Ebene. So ein Scheiß.
Ja, ist mir aber auch passiert.
Ja, okay, sehr schön. Dann bin ich nicht alleine. Aber insgesamt muss ich sagen, das Spiel hat einfach unglaublich tolle Grafik, das hat einen guten Soundtrack, das hat ganz viel Liebe, das hat ganz viel Terminator 2 und es hat Mike Tucker, den ich sehr schätze, Bitmap Bureau, ich mag die Jungs einfach. Das ist ein wirklich, wirklich tolles Game, aber ich sehe den Punkt, den Sebo aufmacht. Ich finde es mit 30 Euro, ich habe gerade mal geguckt, 29,99 kostet es. Ich finde es nicht zu teuer, aber ich finde es auch nicht günstig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, uneingeschränkte Empfehlung, wird's 20 kosten, würde ich da eine ganz klare Empfehlung aussprechen. So würde ich sagen, hey, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr Terminator mögt, wenn ihr Pixelgrafik mögt und wenn ihr Spiele wie früher mögt, wo ihr vielleicht mal was auswendig lernen müsst, wo ihr mehrere Durchläufe braucht, um alles freizuspielen, dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich finde, das ist ein Durchspielen wert und ich würde dem insgesamt auch wie Tobi 4 von 5 geben, allerdings mit meinem Nostalgie-Rosa-Brille-Bitmap-Bureau-Bonus. Also realistisch betrachtet ist es wahrscheinlich eine 3, vielleicht, wenn man einen guten Tag hat, eine 3,5 von 5.
Hm. Ja. Aber dann kommt es ja doch insgesamt ganz gut weg, auch bei uns.
Außer bei Sebo.
Ja, gut, aber
aber ja, Sebo also, hat ja auch ja. Wie lange gebraucht? Wie viel Jahrzehnte bist du den zweiten Film endlich mal ein bisschen wertschätzen konntest? Vielleicht spielst du ja No Fate auch irgendwann nochmal und merkst, Alter, das ist eigentlich doch ein ganz gutes Spiel. Die Jungs haben schon recht gehabt.
Ja, ich habe das Gefühl, bei mir kommt langsam so die Altersmilde durch. Auch wenn ich teilweise Filme nochmal gucke und sehe auf Letterboxd, ich habe die vor 5, 6, 7, 8 Jahren zum Teil doch deutlich harscher bewertet in meinem jugendlichen Drang und Sturm Filmnerd-Dasein, der schon auch echt was zu sagen haben hatte wollen. Jetzt finde ich vieles davon echt total okay. Also ja, vielleicht reift das ja noch. Ich finde auch mit 2,5 ist das noch ganz gut weggekommen. Da ist jetzt auch keine Mistwertung. Wie gesagt, ich finde halt den Preis zu hoch für einen 10er. Ey, ehrlich, ja, da hätte ich auch mehr.
Aber du solltest ja auch das Spiel bewerten und nicht den Preis.
Das gehört aber für mich zusammen. Ich meine, ich gebe ja Geld aus und bekomme dafür ein Spiel. Und ich finde, Preisfaktor ist bei einem Produkt auch immer noch ein wichtiger Teil davon. Also, weil ich ja sagen muss, okay, für einen 10er würde ich sagen, ja, vollkommen okay. Das, und bei 30 Euro denke ich mir so, da hätte ich mir mehr für gewünscht. So bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Ich finde schon, dass das ein Abstufungswert ist.
Das ist das, was ich von meinte. Es ist vielleicht einfach so ein Liebhaberding und das ist, wenn man so will, ja handmade und das ist sicherlich kein großer AAA-Titel. Da steckt auch kein großer Publisher dahinter und kein Riesenkonzern. Und da sind Dinge einfach ein bisschen teurer. Ne? Das ist ja wie die kleine Boutique, die auch ein bisschen mehr Kohle für gute Klamotten nimmt, die nachhaltig produziert worden sind. Und insofern, finde ich, passt das schon so ins Gesamtbild. Dass das am Ende zu viel Geld ist für das, was du dir gewünscht hättest, das ist dann halt so. Ne? Klar, das ist ja auch absolut okay, vollkommen berechtigt. Wenn das für einen selber dann einfach nicht passt, das Verhältnis. Aber so grundsätzlich wundert mich das nicht, dass vielleicht so ein Spiel dann etwas teurer ist im Verhältnis zu anderen Spielen von riesigen Publishern.
Ja, man muss ja auch sagen, gute Pixelgrafik kostet ja nun auch mal ein bisschen Geld, ne? Es ist ja nicht für lau gemacht und ich glaube für 10 Euro, da hätten die dieses Spiel niemals so auf die Beine stellen können.
Genau, das meine ich.
Ja, ich finde es halt verhältnismäßig teuer, wenn man es mit anderen 2D-Releases vergleicht. Ich glaube, es fällt mir nämlich sonst nicht aus, die sind nämlich meistens alle eher günstig und ich glaube, das Einzige, was mir auffällt, wo ich mir auch immer denke, ist mir immer noch ein bisschen zu teuer, ist River City Girls 2. Da schleiche ich immer noch drum rum und der zweite Teil kostet aber einfach wirklich 40 oder 45 Euro, wobei der ist gerade noch im Sale für 25, das ist gerade so die Schmerzgrenze, aber ich bin irgendwie nicht so bereit für so 2D Oldschool-Sachen viel Geld hinzulegen. Vielleicht ist das einfach auch ein persönliches Ding.
Also ich habe jetzt ja gerade mal spaßeshalber geguckt, nur ganz kurz, Earthion Das ist das neue Spiel von Yuzo Koshiro, ein Schmupp. Und das kostet halt auch 18 Euro. 10 Euro ist für so ein Spiel dann auch noch Lizenz. Das ist ja auch noch ein Lizenzspiel. Das kostet ja auch noch mal Geld. Und die Songs zu lizenzieren, das kostet auch noch mal Geld. Klar, kannst du daraus ein runtergecrunchtes, dann nennst du das nicht Terminator, sondern, keine Ahnung, weiß ich nicht, sagt mal hier so ein Mockbuster von Asylum oder so, ne? Kannst du das irgendwie anders nennen, dann ist es nicht der Terminator, dann ist es nicht Arnie, dann ist es nicht Sarah Connor, dann heißen die alle anders. Dann kannst du das sicherlich auch für einen günstigeren Kurs machen, aber so, auch mit den Songs, mit dem Original-Soundtrack von Brad Fiedel, selbst wenn der interpretiert ist, das kostet alles Geld. Und wie gesagt, gute Pixelgrafik kostet nun mal auch Geld, die ist handgezeichnet, die muss gemacht werden.
Also, drei Personen, drei fast unterschiedliche Meinungen. Das klingt mir auf jeden Fall so, als könnten wir es haben.
Ja, ich finde, wir haben es mal wieder.
Dafür, dass das Spiel so klein ist, haben wir doch relativ lange uns damit beschäftigt.
Ja, wir haben uns ja nicht nur mit dem Spiel beschäftigt, wir haben uns ja auch mit dem Franchise beschäftigt. Und Tobi, hey, du hast einen ganz toll recherchierten Vortrag über Neo-Retro-Games gehalten, möchte ich jetzt mal sagen.
Das ist wahr. Also steckte doch mehr drin, als wir dachten. Wahrscheinlich wäre unser Podcast mehr wert als... Was war das? 30 Euro oder so. Egal.
Unser Podcast ist mehr wert als 30 Euro, aber Sebo kann ja gleich noch sagen, dass die Leute uns mit Geld beschmeißen wollen. Erstmal sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Schön, dass ihr so interessiert seid an unseren Meinungen zu allem, was mit Terminator und Retro Games zu tun hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns doch bitte wissen auf zum Beispiel unserer Website www.ewiggestern.de oder Tobi, jetzt kommt's. Ich habe dich vorhin in die Pflicht genommen. Was sollen die Leute machen?
Sie sollen uns eine nette Bewertung da lassen auf Spotify oder Apple Podcasts oder sie sollen es Sarah Connor gleich tun und in unsere DMs sliden.
Ja, das
um
wollte
uns
ich hören.
Da einen netten Kommentar zu hinterlassen. Und bevor wir jetzt gleich am Drücker bleiben, möchte Sebo, glaube ich, noch was sagen?
Ja, Moment, ich musste gerade noch wieder googeln, dass wir nicht bei Patreon sind. Ich habe extra eingegeben.
Oh mein Gott.
Nicht Patreon, sondern, und dann hat mir zum Glück die KI vorgeschlagen, Steady. Also, falls ihr uns ganz, ganz toll findet, unseren engelsgleichen Stimmen mit Verzücken lauscht und euch findet, die Jungs sollten endlich mal ihre Serverkosten wenigstens nicht selber bezahlen müssen, dann könnt ihr uns auf Steady mit Geld bewerfen, mit möglichst viel. Wir freuen uns auch über kleine Beiträge, unterstützt uns doch. Ein paar von euch tun das. Da freuen wir uns natürlich über jeden Obolus, den ihr uns da lasst. Und wenn euch das schon gefallen hat, unsere ausführliche Besprechung zum Bitmap Bureau, wir haben hier ja einen ausgewiesenen He-Man-Experten und Bitmap Bureau bringt ja dieses Jahr auch noch einen Brawler raus im He-Man-Universum, auf den ich ehrlich gesagt auch schon ziemlich heiß bin und ich denke mal, den werden wir uns dann auch zur Brust nehmen und ausführlich einnorden und die Lore gehen.
Oh ja, unbedingt, da habe ich richtig Bock drauf, das sieht ganz, ganz toll aus. Auch wieder richtig schöne Pixelgrafik. Ja. Ganz, ganz typisch Bitmap Bureau.
Na, dann sind wir gespannt.
Dann müssen wir nur noch ganz schnell Philippe zitieren und sagen, bleibt am Drücker.
Bis dahin.
Ja. Bis dann.
Ciao, ciao.
Hasta la vista, baby.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Positiv.
Nein. Du musst zuhören, wie die Menschen sprechen. Schwachsinn wie positiv oder sowas sagt man einfach nicht. Man sagt, no problemo. Und wenn dir einer komisch kommt, dann sagst du, du kannst mich mal. Und wenn du willst, dass sich einer verpisst, heißt es, hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby.